redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe diese Woche keinen Scheiß der Woche dabei, fällt mir gerade auf.
Ich habe einen Anti-Scheiß der Woche.
Das ist auch gut, also praktisch Entschwörung.
So ungefähr, ja.
Ja, das ist gut, da freue ich mich dann am Ende drauf. Falls ich bis dahin nicht vergessen habe, hast du gelegentlich Alzheimer?
Nicht, dass ich wüsste, es ist ja schwer zu sagen. Oder merkt man das selber? Ich weiß es gar nicht. Also ich kenne auch niemanden, der es hat.
Ich weiß es auch nicht. Bist du Autist?
Das denke ich mal nicht. Nee, ich glaube nicht.
So, damit hätten wir jetzt den Themenkomplex abgesteckt, um den es mir geht. Ich habe was gefunden, was ganz interessant ist. Also ich bin im Moment, rede ich viel über Autismus, weil ich eine Dame kennengelernt habe, Denise Linke heißt die, die macht ein Magazin oder will ein Magazin machen für Autisten und ADHSler. Und macht da so ein Crowdfunding drumherum. Das fand ich ganz interessant.
Mit der habe ich auch. Print oder online oder?
Das soll Print werden.
Und über oder für?
Beides. Für und über. Beziehungsweise für, das heißt für ADHSler, für Autisten, ADHSler und Astronauten. Im Grunde für jeden, aber aus der Perspektive der Autisten.
Was haben die Astronauten da jetzt drin? Das habe ich gerade nicht verstanden.
Das ist nur so, damit es catchier ist.
Aha, okay. Gut, ich dachte, ich habe irgendwas mit medizinischen Fachbegriff verpasst oder so.
Aber egal, darum ging es mir nicht. Das ist jetzt so die Einleitung. Also ich dadurch habe ich irgendwie gerade, man schärft ja immer so ein bisschen seine Wahrnehmung. Mhm. Ne? Das Thema, womit man sich gerade beschäftigt, poppt dann öfter auf. Und ich habe eine Studie gefunden, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Autismus hat einen Nutzen. Und zwar über den Nutzen, den Autisten selber in ihrem Autismus sehen, hinaus. Und zwar einen medizinischen Nutzen. Zumindest deutet vieles darauf hin. Die Wissenschaftler haben sich angeguckt, die Plastizität des Gehirns. Also die Plastizität des Gehirns ist das Vermögen des Gehirns, eingehende Informationen zu verarbeiten. Weil das Gehirn ist ja, das ist ja eigentlich Hardware. Ne? Das ist ja eigentlich eine analoge Schaltung, die das Gehirn hat. Das ist ja kein Computer.
Ja.
Und Plastizität heißt, da kommt eine Information rein und das Gehirn verschaltet sich neu. Ja, also ja. So, das beschreibt man als Plastizität. Die haben sich das angeguckt, haben festgestellt, oder das weiß man auch schon, Alzheimer-Patienten haben eine sehr, sehr geringe Plastizität. Das heißt, das Gehirn reagiert nicht mehr auf Incoming Information. So. Dann haben sie sich Leute mit Autismus angeguckt, insbesondere Asperger-Autisten, haben festgestellt, die haben eine sehr hohe Plastizität im Gehirn. Dann haben sie bisschen Menschenversuche gemacht, ne? 35 Asperger-Autisten genommen, 35 nicht an Asperger-Autismus erkrankte. Ich weiß gar nicht, ob es als Krankheit gilt. Egal. Und haben geguckt, wie ist denn eigentlich die Plastizität? Stellt sich halt raus.
Wie misst man das?
Indem man
aufschneiden oder?
Nee, indem man so Strom dran gibt. Ne? Okay. So. ist auch beschrieben. Ich habe jetzt allerdings nicht mir die Beschreibung, also das Studiendesign gemerkt. Also die haben tatsächlich Elektroden rein und dann haben sie Reize. Also ne, irgendwie, weiß ich nicht, Bild, Ton, keine Ahnung, was Reize gegeben. Und haben halt gesagt, also die Asperger-Autisten haben eine hohe Plastizität, die Normalen haben eine nicht ganz so hohe Plastizität, die Alzheimer-Leute haben eine sehr, sehr niedrige Plastizität und sie wissen, dass die Plastizität im Verlaufe des Lebens abnimmt. Und schließen daraus, muss man dann natürlich noch mehr Forschung betreiben, weil 35 Probanden reichen da nicht unbedingt und der Zeitraum ist auch sicherlich nicht lang genug gewählt gewesen. Aber schließen daraus, dass dass Autisten ein geringeres Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken, weil sie mit einer höheren Plastizität anfangen zu altern.
Nimmt dann quasi die Symptomatik von Autismus im Laufe des Alters ab?
Das müsste eigentlich daraus folgen, ne? Dass sie dann vielleicht da, wo unser eins Alzheimer bekommt, die Autisten einfach so sind, wie wir schon immer waren. Könnte das tatsächlich sein. Also dazu muss man dann aber wirklich lang angelegte Kohortenstudien und sowas alles machen, sonst haut das nicht hin. Aber ich fand das ganz interessant, mal so einen Blick auf Autismus zu werfen und nicht immer nur zu hören, da Schulmassaker, das war bestimmt ein Autist. Weil es sind ja immer die Autisten.
Das? Ja, ja. Das sind ja die Computerspieler, dachte ich. Oder sind Computerspieler alle Autisten?
Vermutlich. Aber ist tatsächlich, wenn du so guckst, so irgendwie Schießerei, irgendwo kommt dann irgendwann jemand und sagt, nee, der war ja auch Autist. Das ist irgendwie, die neuen Bösen sind das irgendwie. Ja, jetzt sind sie noch böser, weil die kriegen keinen Alzheimer. Möglicherweise.
Tja.
die also die Widerlegung wäre dann ein Autist, der an Alzheimer erkrankt. Dann kann man das ganze Ding in die Tonne kloppen wieder.
Ja, obwohl, ich weiß, ich glaube, ein bisschen so flexibel müssen die Theorien schon sein, dass da noch irgendwie, ich meine, das ist das Gehirn, da wer weiß, was da noch alles irgendwie zusammenwirkt, wenn du das quasi auf unterster Ebene anschaust und wir betrachten das ja quasi alles hier von außen, aus der, wie ist das, die Emergenz, ist ja so ein tolles, wichtiges Wort, das immer verwendet wird und ja, größtenteils Blödsinn ist. Aber nee, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das quasi die Dinge halt, sogar die ganze Psychologie ist ja durchaus, ist ja der Wissenschaft hier quasi Dinge auf einer Ebene betrachtet, auf der die Dinge gar nicht passieren eigentlich. Was jede Wissenschaft macht, aber gerade beim Gehirn, wo man noch quasi so wenig über die unterste Ebene weiß, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Dinge vielleicht ein bisschen doch mehr komplexer sind, als man sich eigentlich denken würde.
In Jülich haben sie übrigens, also am Forschungszentrum Jülich, haben sie ein 3D-Modell des Gehirns gebaut. Die haben wirklich sich...
Nur eines oder eines bestimmten?
Die haben ein Gehirn einfach komplett so abgehobelt, weißt du, ein paar tausend Hobelschichten gemacht, die gescannt und das dann wieder aufgebaut und du kannst...
Ist das jetzt neu? Ich dachte, sowas hätte man schon längst gemacht.
Sowas hat man, aber die haben es runtergerechnet, also sie haben ewig dran gerechnet, auch mehrere Supercomputer verschaltet und sowas, um das zu rechnen. Die haben es bis auf neuronale Ebene runtergerechnet. Du kannst also praktisch in diese Simulation reinlaufen, per Computer. Also in diese Simulation reinfliegen irgendwie und dir dann wirklich einzelne Neurone angucken und sowas. Und du kannst halt sehen, wie ein gesundes Gehirn aufgebaut ist, um zu sehen, wie ein krankes Gehirn dagegen aussieht.
Kennst du die Geschichte, wie heißt die, Unterhaltung mit Einsteins Gehirn?
Nee.
Das ist, wir haben über das Buch schon mal geredet, Gödel, Escher, Bach von Douglas Hofstetter, das ich nochmal allen wärmstens empfehlen kann. Und da ist, glaube ich, diese eine Geschichte drin, wo halt, da geht es bei Hofstetter, geht es eben auch um Intelligenz, künstliche Intelligenz, wie funktioniert Gehirn, Bewusstsein und so weiter. Und da hat er eben diese Geschichte, das ist halt quasi die fiktive Situation, dass man Einsteins Gehirn genommen hat, eben so gescannt, komplett, wie du gesagt hast, und quasi bei jedem einzelnen Neuron, bei jeder Zelle weiß, wenn da so und so viel Input reinkommt, dann kommt da am Ende so und so viel Input raus.
Ja.
Und bei denen verändert die anderen Zellen dann so. Also das quasi ein riesengroßes, das quasi nicht mehr Einsteins Gehirn, sondern einfach in der Geschichte ein riesengroßes Buch, wo genau drin steht, wenn hier Input so und so, dann passiert mit den Zellen das und das. Und irgendwann quasi, wenn du jetzt quasi den Input von Hallo Albert in Schallwellen übersetzt und dann irgendwie die Zellen, die halt die Schwingungen, bis die dann irgendwie bei den Zellen ankommen, dann blätterst du dich da irgendwie ionenlang durch das Buch, bis dann irgendwo mal so ein Output rauskommt, der dann irgendwie Hallo Holgi entsprechen würde.
Ja.
Und du beschreibst halt dann quasi, wie du quasi, wenn du dieses Buch hast, in dem alles aufgeschrieben ist, was Einsteins Gehirn ausmacht, du quasi mit dem Buch genauso reden könntest wie mit Einstein selbst. Also das war quasi jetzt nicht unbedingt als Kommentar zur Neurophysik gedacht, sondern eher um zu zeigen, dass künstliche Intelligenz, weil das wäre dann quasi auch so eine Art Computerprogramm, das dann quasi genauso intelligent wäre wie Einstein. Das hat quasi seine These ist ja halt, dass das Intelligenz quasi oder Bewusstsein nichts irgendwie Mystisches ist, sondern einfach nur das, was aus enormer Komplexität folgt.
Ja, genau, das
ist es ja auch. Und dass der Ebene halt wirklich so simpel ist wie ein Buch, wo halt einfach drin steht Input das, Output das. Aber wenn das eben so ist, wäre natürlich, kannst du ein Buch natürlich in der Realität nicht schreiben, weil es halt viel zu komplex wäre. Aber
naja,
du kannst quasi simple Regeln aufstellen und diese simplen Regeln, das ist halt wieder Chaos-Theorie, der ganze Kram, diese simplen Regeln führen halt zu so einer wahnsinnigen Komplexität, dass das, was dabei rauskommt, dann eben Bewusstsein ist. Also ich habe die Geschichte schon ewig lang nicht mehr gelesen. Ich kann die nur, die gibt sicherlich irgendwie auch die einzelne Geschichte online irgendwo zu lesen. Also die ist recht schön. Also irgendwie Unterhaltung mit Einsteins Gehirn heißt die.
Bewusstsein, also ja, also erstmal, das ist ja genau das, was sie versuchen beim Human Brain Project zu machen. Ne? Also zumindest das Gehirn oder wenigstens einzelne Areale des Gehirns so exakt zu modellieren, dass sie eben diese Plastizität abbilden können. Dass sie einen Input reingeben und sehen, welche neuronalen Verknüpfungen bilden sich neu, welche steigern ihr Aktivitätsniveau, welche senken ihr Aktivitätsniveau. Also dieses, ne, also das ist letztendlich versucht das Human Brain Project, dieses Buch zu schreiben. Und das finde ich schon mal ganz cool. Und dieses Big Brain, was die da in Jülich gebaut haben, das ist auch ein Teil davon. Also zumindest haben sie da dann schon mal die Architektur, die grundlegende Architektur des Gehirns gefunden.
Also ich denke auch, sobald wir mal in der Lage sind, quasi irgendwie so im Prinzip so ein Input-Output-System zu bauen, das halt einfach ausreichend komplex ist, dann wird das auch eine künstliche Intelligenz sein. Also ich glaube nicht, dass man da, dass das irgendwie was jetzt großartig Mystisches ist oder sonst irgendwas, aber und auch nicht, also diese ganzen, was da jetzt wie vor kurzem in den Medien war, von wegen irgendwie Turing-Test, dieser Chatbot, ja, der wieder mal, also das ist natürlich lächerlich alles, aber ich glaube durchaus, dass man halt, dass man es, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, jetzt quasi etwas eins zu eins genauso im exakten Modell nachzubauen wie unser Gehirn, obwohl das vermutlich auch funktionieren würde, aber vermutlich zu kompliziert ist. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, dass man die zugrunde liegenden Regeln irgendwie mal so gut verstehen muss, dass man dann einfach selbst ein System baut. Das kann jetzt irgendwie Software sein oder sonst irgendwas, dass diese Regeln dann einfach umsetzt. Und dann kommt diese ganze Komplexität, die wir Bewusstsein nennen, würde dann da von selbst rauskommen.
Bewusstsein möglicherweise nicht, weil Bewusstsein natürlich nur durch Interaktion mit anderen Individuen entsteht. Also aus sich selbst heraus, also aus Intelligenz entsteht nicht automatisch Bewusstsein. Was ganz, du sagtest, dass man das bauen könnte. Ich war kürzlich in Frankfurt, habe mit Wolf Singer geredet, unter anderem mit Wolf Singer, das ist ein Neurowissenschaftler. Und der sagte, dass das Problem, wenn man das im Computer simulieren will, ist, dass der Computer digital arbeitet und das Gehirn ist analog. Und wir wissen eine ganz besondere Sache nicht, wie die Evolution das hingekriegt hat, im Gehirn praktisch eine Zustandswolke aufrecht zu erhalten, aus der heraus dann einzelne Informationen abgerufen werden. Und er sagte, selbst wenn wir das simulieren wollten, haben wir im Moment größte Probleme, weil uns schlicht die Mathematik fehlt, um zu beschreiben, was im Gehirn passiert. Das fand ich sehr spannend.
Ja, also das geht einerseits geht's eben, wie gesagt, meiner Meinung nach eben darum, dass man diese zugrunde liegenden Regeln irgendwie erkennt und beschreiben kann. Mhm. Und dann bin ich mir auch nicht wirklich sicher, ob quasi das, der Computer als Beispiel für das Gehirn wirklich so ein guter Vergleich ist. Also ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass quasi der Computer ist so ziemlich die komplexeste Technik, die wir jetzt derzeit haben. Und das Gehirn ist quasi die komplexeste biologische Technik, die wir haben. Also sagen wir, das Hirn muss so funktionieren wie ein Computer. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie, wenn wir irgendwann in 100 Jahren irgendwie eine ganz andere Technik haben, ob wir dann auch irgendwie einen anderen Vergleich fürs Gehirn finden oder ob sich die Menschen früher, wir müssten mal schauen, wie sich die Menschen vor der Entwicklung des Computers das Gehirn vorgestellt haben, was die für Vergleiche gehabt haben. Das fände ich ganz interessant, wie die sich das vorgestellt haben.
Na, Zahnrad, ne? Zahnradwerke und sowas. Also
davor Dampfmaschine und dann irgendwie ein paar Steine oder sowas,
die da. Nee, halt das immer jeweils, wahrscheinlich jeweils das, was man als höchst komplexes Input-Output-System zur Verfügung hatte.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ob es der, ich bin mir nicht sicher, ob man sich das Gehirn als Computer vorstellen muss, aber ich glaube schon, dass ein Computerprogramm im Prinzip, dass in einem Computer die gleichen oder vergleichbare Prozesse ablaufen können wie in einem bewussten Gehirn. Also ich glaube, dass das geht nicht so sehr um die Hardware, sondern es geht wirklich um die Software.
Das davon ist, glaube ich, was es macht. Davon gehen die Neurowissenschaftler auch aus, dass das so ist. Als in diesem Gespräch mit Wolf Singer habe ich unter anderem auch noch mit Thomas Lippert gesprochen, der kommt vom Forschungszentrum Jülich und baut Supercomputer. Und der sagte halt, das ist im Grunde ist das möglich. Das Problem ist einfach, dass das im Moment auf Siliziumbasis fast unmöglich ist. Das ist also, sie bauen zwar gerade Rechner, die riesengroß sind und die wirklich einige Hunderttausende von Neuronen simulieren können und sowas, aber es braucht halt immer mehr Strom und es braucht halt, weil da physikalische Grenzen in diesen Rechnern sind, braucht es halt einfach auch, was hat er gesagt? Ich krieg's wörtlich nicht mehr. Uns fehlen schlicht die riesigen Computer dazu. So. Und die Mathematik, die wir in die Computer reintun, damit sie das Gehirn wiederum simulieren können. Also das ist noch ein weiter Weg, glaube ich.
Das auf jeden Fall. Wir haben hier über das Gehirn gesprochen. Weißt du denn, was alles schädlich fürs Gehirn ist?
Denken, gesunde Ernährung, Fahrradfahren.
Nee, etwas, was du vermutlich nicht machst oder nicht gemacht hast.
Okay, Dudelfunk hören.
Also soweit ich weiß, bist du kein großer Freund der Metal-Musik.
Nee.
Ja, es gibt eine wunderschöne medizinische Arbeit, die trägt den Titel, ist in der Lancet erschienen immerhin und frei verfügbar, trägt den Titel Chronic Subdural Hematoma Secondary to Headbanging. Also da hat jemand eine Hirnblutung nach Headbangen bekommen. Mhm. Bei einem, ein 50-Jähriger bei einem Besuch der britischen Band Motorhead. Hat eine, durch das, wie es hier der Artikel heißt, beim wilden Schütteln des Kopfes im Takt der Musik eine Hirnblutung erlitten. Aber der dieser Arzt, der ist aus Hannover, von der Medizinischen Hochschule Hannover, der hat auch gesagt, also das ist wirklich ein extremst seltener Fall. Die haben da irgendwie, also das kam erst irgendwie später, die haben dann bei einer Tomographie eine gutartige Hirnzyste, eine Arachnoidalzyste, das klingt sehr suspekt, haben die gefunden und die dürfte dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aufgebrochen sein. Ich weiß nicht, wieso das da im Gehirn funktioniert. Jedenfalls sagt er dann hier, wir wollen keineswegs vor dem Headbanging warnen oder gar die Musik verteufeln. Der Vorfall unterstützt viel mehr Motorheads Ruf als einer der härtesten Rock'n'Roll-Acts der Welt, sagt der Neurochirurg.
Ja klar, ich meine, wenn du eine Rockband bist, die Hirnbluten auslösen kann, dann bist du ganz dicht an Hot Black Desiato.
Genau, ja, so ungefähr. Nee, also das, wie gesagt, das hat mir nur, es ist jetzt wie gesagt, kein großer wissenschaftlicher Durchbruch, aber ich fand halt die Arbeit recht lustig. Also der Titel ist irgendwie Hirnbluten nach Headbangen, weil das ist immer so schön die Vorurteile des Establishments quasi hier bestätigt. Aber wie gesagt, das ist halt ein extrem seltener Fall, wo ich gesagt, das ist eigentlich etwas, was das erste Mal auch irgendwie medizinisch beschrieben ist. Also das kommt nicht oft vor. Also wer das mag, soll gerne weiter headbangen.
Aber nachvollziehen kann ich das. Also wenn ich mal headbange, so also zum Spaß, habe ich schon nach zweimal Kopfnicken Kopfschmerzen. Also von daher.
Ja, du kriegst einen steifen Nacken und weißt gut, was hier das ist. Da muss man dann wirklich irgendwie ordentlich abgefüllt sein, dass das vermutlich gut funktioniert.
Ich habe ja eine Privattheorie zum Thema Hirnbluten, nämlich dass Fernsehen im Wesentlichen Hirnbluten auslöst. Okay. Und man früher oder später davon blöd wird. Außer wenn es interessante Filme gibt. Und einen habe ich gefunden, und zwar eine Doku aus dem zweiten deutschen Fernsehen. Das heißt, dass das im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Kulturvernichtung demnächst wieder depubliziert wird aus der Mediathek. Die Doku heißt Das Böse. Warum Menschen Menschen töten. Warum? Frag mich nicht nach den Erkenntnissen, die darin vorkamen. Ich habe das irgendwie mit einem Bier in der Hand mitten in der Nacht geguckt. Ich muss da nochmal reingucken. Ich hatte mir nur schnell eine Notiz gemacht. Hier, feiner Film, kann man mal empfehlen. Das Böse, warum Menschen, mal gucken. Wahrscheinlich ist es demnächst wieder weg. Vielleicht ist es jetzt schon weg.
Ich habe irgendwie übersehen, aber klingt auf jeden Fall interessant. Um nochmal auf was Böses zurückzukommen, nicht ganz so böse. Es geht um Fettpolster. Also nicht die irgendwie, also die man im Körper hat. Ich weiß nicht, ob die, oder auf dem Sofa wird sie keiner haben, nehme ich an. Aber ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten aussieht.
Ich habe gerade ein sehr unangenehmes Bild im Kopf.
Ja. Aber soweit ich ja weiß, hast du jetzt nicht mehr, du hast ja irgendwie abgenommen, hast du erzählt?
Ja, ein bisschen.
Ja, ich auch in letzter Zeit einiges. Und aber jetzt haben Wissenschaftler aus Graz vom Institut für molekulare und Biowissenschaften haben jetzt herausgefunden, dass quasi die Fettpolster im Körper jetzt nicht nur halt als Energiespeicher da sind und um irgendwie halt uns zu nerven, wenn wir zu viel davon haben, sondern dass die auch eine andere Funktion haben. Nämlich, du hast ja da bei diesen Zellen, hast du immer eine Zellmembran außenrum, die besteht aus Fettmolekülen und die halt steuert, was halt irgendwie rein darf und was rauskommt aus der Zelle. Und die kann jetzt quasi, da kann halt durch, wenn da zu viel Fettsäuren irgendwie reinkommen, dann kann das irgendwie schlecht sein. Und diese Fettpolster, die sie da anlagern quasi, die schützen die Zelle vor dieser übermäßigen Aufnahme von Fettsäuren. Das heißt, so vermutlich sagen die jetzt nicht, dass irgendwie so eine Riesenwampe irgendwie gesund ist, aber dass halt Polsterfett an sich jetzt durchaus auch noch eine andere Rolle aus nur Energiespeicher erfüllt, obwohl die das nur bei Hefe erforscht haben. Ja, also fette Hefe ist gesund. Wie es bei fetten Menschen ist, kann man nicht sagen. Aber
das ist, wenn man fette Menschen isst, lebt man länger.
Genau, ja. Das ist die Conclusio des Artikels. Steht auch in der Conclusion von dem Artikel drin.
Sehr schön. Du sagtest, eine Riesenwampe ist nicht unbedingt gesund. Interessanterweise ist eine Riesenwampe auch nicht unbedingt was krank macht. Ebenfalls österreichische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, frage mich nicht, von welcher Uni die kam, habe ich mir hier aufgeschrieben. Es gibt sehr häufig wird ja gesagt, okay, wer dick ist, wird automatisch krank davon. Also Fettleibigkeit macht krank. Gleichzeitig gibt es immer mal wieder Untersuchungen, bei denen halt nicht rauskommt, dass Fettleibigkeit notwendigerweise krank macht. Also es gibt halt genug fette Menschen, die sehr alt werden, die keine Diabetes kriegen, die keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall bekommen.
Also meine nicht medizinische Meinung ist, es kommt quasi darauf an, Fett oder Übergewicht ist ein Risikofaktor, aber es kommt immer darauf an, was du mit deinem Körper machst, wenn du nur rumhockst.
Na klar,
das tust. dann ist es so oder so schlecht. Oder du kannst quasi dich auch als übergewichtiger Mensch, kann du in einem gewissen Sinn fit sein.
In der Regel korreliert das ja auch. Also, ja. Die meisten Leute, die wirklich aktiv sind, oder sagen wir, die meisten sehr dicken Menschen sind auch sehr inaktiv. Ist zumindest meine Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis. Was aber diese Forscher rausgefunden haben, ist, die haben ein Enzym gefunden, das dafür verantwortlich zu sein scheint, ob Übergewicht krank macht oder nicht. Und das Enzym heißt Hämoxygenase 1. Was ich immer total schön finde, ist ein Name. Und haben halt geguckt, wie sieht's bei Übergewichtigen aus, die Herzinfarkte haben, also ne, die typischen Übergewichtserkrankungen dann haben, von denen geredet wird. Und wie sieht's bei anderen aus, beziehungsweise wie sieht's bei denen aus, die nicht diese Erkrankungen hatten. Und haben festgestellt, dass dieses Enzym, warte mal, nicht, dass ich jetzt etwas Falsches erzähle, wer einen niedrigen Enzymwert hat, entwickelt seltener Folgeerkrankungen auf Übergewicht. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also die Konklusion aus dieser Studie ist, nicht jeder Übergewichtige wird automatisch krank. Das wissen wir durch Beobachtung, ja, also durch einfache Statistik. Jetzt haben wir dieses Enzym gefunden und wissen jetzt immerhin, wie es biologisch aussehen könnte, muss man ja immer sagen. Also es ist jetzt natürlich nicht genau das Ding, was verhindert, dass du einen Herzinfarkt kriegst. Weil selbst wenn du einen niedrigen Enzymwert hast und den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und Pizza frisst, wirst du wahrscheinlich irgendwann einen Herzinfarkt kriegen.
Also das sicherlich. Also selbst der Zeit, wo ich noch wirklich stark übergewichtig war, da war ich auch immer, also ich war jetzt nicht fit, aber ich bin durchaus immer Rad gefahren, gewandert und alles. Mhm. Ich zum Beispiel nie einen hohen Blutdruck gehabt. Auch nicht, als ich irgendwie noch 40 Kilo mehr gewogen habe, habe ich auch keinen hohen Blutdruck gehabt. Weil ich habe mich halt irgendwie bewegt, nicht schnell, aber habe ich halt ständig überall bewegt. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig medizinische Ahnung, um da jetzt irgendwelche, bevor ich da jetzt irgendwie so laienhaft daher schwafel, was gut ist und was nicht, sage ich lieber nichts. Also
ja,
Bewegung schadet nie.
Also Bewegung schadet nie, das ist richtig. Der Mensch ist ja zur Bewegung gemacht. Also der ist ja nicht designed, um rumzusitzen und Fernsehen zu gucken. Die sagen, also anscheinend, auch nur anscheinend, spielt dieses Enzym auch noch bei anderen Sachen eine Rolle, nämlich auch bei Krebs, Alzheimer und Parkinson, was ja auch so die großen Volkskrankheiten sind und vor allen Dingen die Alterskrankheiten, weil wir ja immer älter werden. Und jetzt haben sie Hoffnung, dass sie auch irgendwie rausfinden können, ob es dieses Enzym ist, beziehungsweise ob es irgendwelche Enzyme sind, die dafür verantwortlich sind, dass wenn man diese Krankheiten bekommt, beziehungsweise ein erhöhtes Risiko hat, diese Krankheiten zu bekommen. Das ist ja immer, worum es geht. Es sind Risikofaktoren, die da
eingesetzt werden. Weil wir gerade bei Tierversuchen an Mäusen sind.
Ja, das haben die da tatsächlich auch gemacht. Ja.
Wissenschaftler aus vom Massachusetts General Hospital in Boston haben herausgefunden, auch an Mäusen, dass Sonnenbäder abhängig machen. Dass das in den, so die haben quasi hier Mäuse genommen, denen hier den Rücken rasiert und dann halt irgendwie so UV-Dosis bestrahlt, dass es halt im Prinzip so halt wie normaler Mensch hier mit heller Haut sich irgendwie eine halbe Stunde in die Sonne legt, und haben dann gezeigt, dass die Mäuse dann am Ende so eine erhöhten Beta-Endorphin-Spiegel hatten, und dann haben die, also wie sie das quasi abgesetzt haben, haben die richtige Entzugserscheinungen gezeigt. Also irgendwie zittern, Zähne klappern und so weiter. Also das ist anscheinend hier, dass das, zumindest wie gesagt in Mäusen, dass Sonnenbäder oder auch UV-Strahlung durchaus wirken kann wie eine Droge. Und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sich da ständig irgendwie, für mich vollkommen unverständlich, dann diese Solarien legen und dann teilweise auch, obwohl die wirklich schon also es ist schon rein äußerlich so aussehen.
Sieht aus wie eine alte Kartoffel.
Ja, dann kann man, erscheint es mir nicht unplausibel, dass da irgendein ein seltsamer Suchmechanismus da irgendwie drin steckt. Also ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Solarium?
Ja, war ich auch schon mehrfach, auch schon übertrieben oft. Da hatte ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mich schlecht gefühlt hätte, weil ich nicht hingegangen wäre. Also so eine Sucht, also praktisch, dass ich da hingehen muss, um mich normal zu fühlen, sondern was mir aufgefallen ist dadurch, dass du regelmäßig dahin gehst und immer ein bisschen nachbräunst, merkst du gar nicht, wie braun du wirklich bist.
Das, also das halt so, denke ich mir oft, wenn ich die Leute sehe, das merkt ja nicht, dass das irgendwie.
Man merkt das nicht. Ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, neben irgendjemandem gesessen, der normal gebräunt war oder gerade aus dem Urlaub zurückkam und so. Und ich sah halt aus, als wäre ich dreimal so lange im selben Urlaub gewesen. Hab dann gedacht so, oh, Das ist irgendwie jetzt übertrieben hier. Also du merkst es tatsächlich nicht.
Ja, ich war da noch nie drin. Also ich glaube, wüsste ich auch nicht, warum ich da reingehen sollte. Also ich bin sowieso eher so hellhäutig, hellhaarig.
Ich
also
nicht. Ich
werde dann da... Ja. Kriege ich dann eher irgendwie einen Sonnenbrand oder sonst was. Also ich bin auch hier, wenn ich draußen bin, nochmal eingecremt bis zum Abwinken. Also
ja, ich werde halt sehr schnell braun und habe auch eine schöne Bräune. Also mir gefällt die Farbe, die meine Haut dann bekommt. Und bei mir war dieses Solarium halt schräg gegenüber. Und da dachte ich, oh, gehst du mal hin, weil das im Winter immer ist das ganz angenehm, wenn du sowieso wenig Sonnenlicht abbekommst. Und das war damals, habe ich noch die Morningshow im Radio gemacht und bin dann, wenn ich mittags nach Hause kam, wo Licht da war, erstmal pennen gegangen. Ja, so hat sich das dann eingeschleift, dass ich da irgendwie alle 3 Tage für ein paar Minuten hingegangen bin und immer brauner geworden bin, ohne es zu merken. Bekloppt. 10er-Karten und so. Naja. Das wird hier eine Tierversuchssendung, glaube ich.
Ja, ich habe da noch ein paar naturwissenschaftliche,
physikalisch astronomische. Ich habe nämlich noch einen Mäuseversuch. Also nachdem sie dieses Enzym, im Übrigen hatte ich vergessen, das zu sagen, sie haben in Mäusen dann getestet, was das Enzym überhaupt macht. Es greift in die Insulinverarbeitung ein, also regelt, wie die Zellen auf Insulin reagieren, beziehungsweise wie sie nicht reagieren. Kommen wir zum Auge der Maus und des Menschen. Im menschlichen Auge gibt es Stammzellen, die nennt man limbale Stammzellen. Sind in ganz kleinen Mengen im Auge nur vorhanden. Und was die machen ist, die Hornhaut reparieren, wenn die Hornhaut verletzt ist, was sehr, sehr oft passiert, auch ohne, dass wir es merken, weil Staubkörner da kratzen und sonstige Sachen machen. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, wie man diese Stammzellen im Auge finden kann. Die haben nämlich nach einem Molekül gesucht, das die Stammzellen vor dem Zelltod schützt. Weil Zellen sterben ja, das ist ja normal. Stammzellen sollten das nicht tun, weil sind ja nützlich. Haben das Molekül gesucht, haben das nach dem Molekül gesucht, indem sie dessen Antikörper benutzt haben. Also ich muss mir echt mal von Biologen erklären lassen, wie sowas geht. Haben diese Stammzellen aus der Hornhaut extrahiert und haben mit diesen Stammzellen auf dem Auge einer Maus eine menschliche Hornhaut, eine funktionierende menschliche Hornhaut nachgezüchtet. Was ganz cool ist, weil nämlich diese Stammzellen, also diese wenigen limbalen Stammzellen im Auge, die sterben auch ganz gerne mal. Durch zu starke Verletzungen, durch Lasern der Augen, weiß der Geier was. Und dann kann die Hornhaut sich nicht mehr reparieren. Und das wiederum ist eine der häufigsten Ursachen für Erblindung. Das heißt, wir werden demnächst, behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist, in der Lage sein, selbst Hornhäute, die sich nicht mehr selber reparieren, irgendwie nachzuzüchten.
Ist ja die Frage, ob es dann quasi sowas Kompliziertes wird, wie irgendwie der Hornhauttransplantation oder sowas, oder ob du einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Creme kriegst, die irgendwie dir drauf schmierst oder eine Spritze und dann ist wieder gut.
Das wäre natürlich cool. Und die Frage, die ich da auch nicht beantwortet gekriegt habe, ist, wenn ich jetzt so eine Hornhaut nachzüchte, also kann eine Hornhaut, die aus meinen Stammzellen nachgezüchtet wurde, auf deinen Augapfel transplantiert werden oder stößt dir die ab?
Das ist eine gute Frage. Also ich kenne eine Freundin von mir, die arbeitet irgendwo in so einem Transplantationsinstitut. Also die ist jetzt keine Medizinerin, aber sie ist halt zuständig für den ganzen organisatorischen Kram von wegen Transplantationen und Organspenden und das ganze Ding. Ich erinnere mich vage, dass sie mal was über Hornhauttransplantationen erzählt hat. Ich kann mich mal nicht mehr genau erinnern, aber wenn ich sie mal wieder sehe, frage ich sie. Oder du machst eine Sendung mit ihr. Aber dass ich glaube, es irgendwie so Hornhauttransplantationen, ich glaube, sowas gibt's. Und wenn nicht, dann bitte korrigiert mich, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau, dazu seid ihr ja schließlich hier.
Genau.
Mehr Mäuse habe ich nicht.
Ja. Dann gehen wir von den kleinen Mäusen zu was Großen übrig. Die europäische Südsternwarte hat einen Berg gesprengt.
Wie? Also wie bei diesem Nazis auf dem Mond-Film mit einer superschweren, genau, relativistischen Atomhaubitze.
Was sehen und dann haben die den Baum und Wegmacher.
Genau. Nein, also Marvin the Marsh.
Genau. Nee, also es war nicht so dramatisch. Du weißt ja vielleicht, dass in die europäische Südsternwarte steht in Chile, so verteilt über die chilenische Wüste und Hochebene. Und da wird jetzt momentan das größte Teleskop der Welt gebaut, das European Extremely Large Telescope. Das wird einen Spiegeldurchmesser von 39 Metern haben.
Also aber das ist nicht nur ein Spiegel, sondern mehrere gekoppelte, ne?
Es ist kein einzelner riesiger großer Glas Klumpen, sondern zusammengesetzt, aber es ist schon ein Spiegel am Ende mit 39 Metern Durchmesser. Also das Observatorium, kannst du dir im Internet angucken, gibt es tolle Modelle. Das Observatorium, das ist ein Riesengebilde, also das ist wie so ein Riesenteil und dann irgendwie ganz klein unten vorne siehst du so ein kleines winziges Autochen stehen. Also das wird wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Teleskop werden. Und das wird auch ein wahnsinnig cooles Teleskop werden. Also du kannst dann damit irgendwie Planeten extrasolare Planeten bei anderen Sternen direkt beobachten und nicht mehr nur indirekt, so wie jetzt. Also du kannst, es wird, ja, nochmal, es soll in so 2022 oder sowas laut Plan fertig sein. Und dann wird, es wird nochmal eine komplett andere Astronomie werden, wenn das fertig wird. Also die Amerikaner bauen auch gerade sowas, die machen das in Hawaii. Dann haben wir quasi auf der Nord- und der Südhalbkugel so ein großes Teil stehen, obwohl das von den Amis nur 30 Meter groß ist, was aber auch schon recht ordentlich ist. Und das wird auch zur gleichen Zeit ungefähr fertig. Also wir werden dann wirklich eine ganz neue Astronomie haben.
Wäre es nicht schlauer, diese Dinger in der Erdumlaufbahn zu bringen? Also es ist natürlich ungleich teurer wahrscheinlich, aber...
Das Problem ist, du kannst... natürlich ist es immer besser, vom Weltall aus zu beobachten, als von der Erdoberfläche, weil du einfach da halt bessere Bedingungen hast. Das Problem ist, dass halt hauptsächlich zwei Dinge gegen die Weltraumteleskope sprechen. Erstens... Im Weltall, du kannst da nicht eben mal hin und was reparieren, wenn es kaputt ist. Ja, also das wenn irgendwelche Wartungsarbeiten, hast man mal gesehen, wie es bei Hubble damals, das Hubble war ja auch kaputt von Anfang an. Also die haben jetzt quasi den Spiegel falsch gebaut. Das hat dann irgendwie Jahre gedauert, bis sie da mal eine sauteure Shuttle-Mission hingeschickt haben, um das zu reparieren. Auf der Erde schicke ich irgendwie einen Ingenieur hin und der repariert mir das und fertig. Also da kann ich auch, quasi, wenn jetzt irgendwo wer eine neue Software schreibt oder ein neues Gerät entwickelt, kann ich das einfach austauschen und einbauen. Im Weltall habe ich das, was halt damals aktuell war, als die Mission geplant worden ist. Mhm. Was dann teilweise schon Jahre veraltet ist, wenn es ins All fliegt. Also das sind alles Nachteile, dass halt das einfach nicht zugänglich ist. Und das Zweite ist, ich muss den ganzen Kram mit Raketen hochbringen.
Das ist klar. Ja.
Und einerseits kostet das viel, andererseits kann ich gewisse Dinge einfach nicht hochbringen. Ich kann so einen Riesenspiegel nicht mit einer Rakete ins All schicken. Der geht kaputt dabei, wenn der zu groß ist.
Da war auch wieder der Weltraumaufzug.
Genau, im Weltraumaufzug könnte man das wunderbar noch umschicken. Aber solange wir den nicht haben, ist es halt immer, muss man immer abwägen, für welche Zwecke will man das haben und ist es günstiger von der Erde. Natürlich irgendwie ein 39 Meter Teleskop, das würde man dann idealerweise auf dem Mond bauen oder sowas. Ja, da gibt es auch tolle Projekte. Es gibt zum Beispiel, du kannst auch flüssige Teleskopspiegel haben.
Ja, klar.
Also du kannst quasi, das gibt's auch auf der Erde schon, nimmst irgendwie so Quecksilber oder sonst irgendwas, das rotierst du, je nachdem wie schnell das rotiert, kannst du der Oberfläche der Flüssigkeit eine gewisse Form geben. Du kannst halt dann nur natürlich Sterne beobachten, die direkt über dem Teleskop stehen, weil du kannst das Ding nicht kippen. Aber das kann man trotzdem noch genug machen damit. Und du kannst halt irgendwie, könntest dann irgendwie literweise Quecksilber da irgendwie nach zum Mond schicken, da irgendwie ein Teleskop. Also es gibt jede Menge Ideen, wie man zum Beispiel so große Teleskope woanders bauen kann. Aber wie gesagt, diese ganze große Weltraumarchitektur, sage ich mal, mit der aktuellen Raumfahrt funktioniert das nicht. Also da brauchen wir halt wirklich solche großen Dinger, wie sie jetzt in Chile gebaut werden. Und um auf den Berg zurückzukommen, du brauchst ja, so ein Teleskop muss ja vor allem, wie jedes andere Gebäude, aber ein Teleskop noch umso mehr, braucht ja ein vernünftiges Fundament, auf dem steht. Also das sollte irgendwie halbwegs gerade sein, sollte nicht hin und her wackeln und so weiter. Und die haben jetzt das ist schon 2 Wochen her, glaube ich, hat die ESA jetzt quasi offiziell den Bau begonnen, indem sie halt auf diesem Berggipfel mit 3000 Meter hohen Cerro Amazonas, haben sie die Bergkuppe quasi weggesprengt, damit sie da so eine Plattform haben, wo sie die Sternwarte hinbauen können. Das wurde dann auch irgendwie live im Internet übertragen, wie sie das Ding da weggesprengt haben. Und ja, jetzt ist da genug Platz und jetzt bauen sie das Teil dahin. Und wenn alles gut geht, ist es dann in 10 Jahren fertig.
10 Jahre. Ich finde das zu lang.
Das Ding ist halt, das ist halt nicht nur irgendwie nicht hier in Berlin Mitte oder sowas, sondern ist halt wirklich am Arsch der Welt in der chinesischen Wüste. Da musst du teilweise erstmal irgendwie eine Straße hinbauen, dass du überhaupt zur Baustelle kommst. Also das ist halt eine ganz, und dann auch irgendwie in 3000 Meter Höhe, was auch noch ein bisschen, wo auch ein bisschen die
was ich bei so Sachen jetzt immer total spannend finde, das ist so ein Wert, über den ich mir nie ernsthaft Gedanken gemacht habe, weil die Projekte, an denen ich beteiligt bin oder die ich selber manage, immer nur vergleichsweise wenig Arbeitsstunden beinhalten. Ich war ja kürzlich in Greifswald, habe den Wendelstein 7X besucht und da sagte mir halt der Projektleiter, in dem Ding stecken 1 Million Arbeitsstunden. Ja, und wenn du dir dann vor Augen hältst, dass das Jahr 8.760 Stunden hat und du auch nicht rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb arbeitest, sondern vielleicht nur, keine Ahnung, sagen wir mal 12 Stunden am Tag oder sowas, also die Hälfte oder so, vielleicht 3.000, 4.000 Stunden Arbeitsstunden pro Jahr hast, dann wird einem erstmal klar, was für eine Dimension solche Projekte haben. Und sowas, also das wäre eigentlich eine Größenordnung, die ich in jeder Pressemeldung zu so einem Großprojekt gerne sehen würde. Wie viele Millionen Arbeitsstunden habt ihr eigentlich projektiert?
Ja, was ich gerne wissen würde, ist beim Large Hadron Collider.
Ja.
Da muss ja noch viel mehr drinstecken. Weil der fängt nämlich auch, der war jetzt ewig lange jetzt, also nicht ewig lange, aber 2-3 Jahre oder sowas, war der halt jetzt hier im Renovierungsmodus. Mhm. Und jetzt dann endlich ab nächsten Jahr, haben sie gerade gesagt, geht's jetzt wieder los. Also es wird jetzt langsam alles abgesperrt. Freunde von mir waren jetzt gerade noch hier im Sommer, jetzt vor ein paar Tagen bei einer Führung dort und konnten dann auch nochmal rein in den Tunnel und sich die großen Maschinen anschauen. Und jetzt wird dann demnächst zugemacht und alles wieder abgekühlt. Mhm. Und dann geht's weiter. Weil das Ding ist ja noch nicht mal mit voller Kraft gelaufen bis jetzt.
Ja.
Es ist ja nur auf halber Kraft gelaufen, der Beschleuniger. Und hat da schon wahnsinnig coole Sachen entdeckt. Und quasi jetzt läuft der mit doppelter Energie. Und da kommen dann wirklich hoffentlich coole Dinge raus. Oder irgendwelche Monster aus Kerkerdimensionen oder sowas. Aber es wird auf jeden Fall was Neues rauskommen.
Ja, das ist ja meistens der Fall, wenn man die Maschine größer baut und mehr Dampf drauf gibt, kommen auf einmal neue Sachen da rum. Ja.
Warst du schon mal dort am
CERN? Am LHC? Nee, da war ich noch nicht. Ist das spektakulär anzusehen? Weil das Problem bei diesen Beschleunigern ist ja meistens, die sind halt verbaut irgendwo im Boden und du hast halt ein Kontrollzentrum, das so ein bisschen aussieht wie die Enterprise-Brücke in Dunkel.
Also es kommt darauf an, was du dort sehen kannst. Also es gibt halt das übliche Museum und es gibt irgendwie diesen CERN-Globus, wo der erste Webserver drin steht und so weiter. Mhm. Und dann gibt's halt je nachdem für Besuchergruppen, für Schulen, ich war damals mit so einer deutschen Journalisten irgendwie Abordnung dort, gibt's halt so spezielle Führungen. Und da kannst du da wirklich auch runter in den Tunnel und zu den Maschinen. Und wenn dann, das ist dann schon spektakulär. Ich meine, diese Maschinen, die sind so groß wie mehrstöckige Häuser.
Ja,
und wenn du dann direkt vor denen stehst und dir die direkt anschauen kannst, das ist natürlich extrem beeindruckend. Also ich habe irgendwie in meinem Blog dann auch drüber geschrieben und gibt auch coole Fotos drin. Also dass da kannst du dann irgendwie hier kannst du auch die Tunnels durchlaufen. Das ist da echt, also das stellt sich das irgendwie vor, diesen Beschleuniger, so eine schöne irgendwie Metallröhre, die sich da durch dem rundherum zieht. Aber das ist ein einziges Technikchaos da unten. Mhm. Ja. Also irgendwie jeder Meter schaut irgendwie anders aus. Da ist irgendwelche Folie drum gewickelt. Da hängen irgendwelche Kabel raus. Da ist irgendwie wieder ein anderer, steht irgendwie eine Kiste drüber. Da hängt irgendwie ein Messgerät dran. Also das ist wirklich, das ist nicht irgendwie, wir legen da mal hier eine Röhre 20 Kilometer unter der Erde rundherum, sondern das ist wirklich quasi jeder einzelne Zentimeter ist da irgendwie extra rumgeschraubt worden. Also das ist wirklich eine wahnsinnig große Maschine.
Man hat halt immer so dieses Raumschiff Enterprise-Bild im Kopf, dass alles ist irgendwie clean und glatt und gut beschriftet und tolle Oberflächen und so weiter. Dabei ist es halt, also Die Enterprise ist ja ein Serienprodukt. Das heißt, wenn wir jetzt in Serie Beschleuniger herstellen, dann wäre das dann sicherlich so. Dann hätten wir Komponenten, die schön aussehen und gut aneinander geflanscht werden können. Aber was wir ja machen, ist, wir bauen ständig Prototypen. Und Prototypen sehen nun mal scheiße aus. Ja. Das ist halt immer so. Auch im Automobilbau, guck dir da die Prototypen an. Also die ersten fahrtüchtigen Dinger, die sehen halt aus wie hingeschissen.
Also ich bin damals am CERN, ich bin vor diesem riesengroßen Atlas-Detektor gestanden. Also wirklich das ganz große Teil. Mhm. Das war halt da so halb auseinandergezogen, dass du ein bisschen was auch drinnen sehen konntest. Und allein, was da für Kabel drin stecken. Also stell dir vor, irgendwie ein mehrstöckiges Haus voll mit Kabeln. Mhm. Ja, und die stecken alle irgendwo an irgendwas. Und ich habe dann auch irgendwie, du konntest quasi auf dieser Balustrade, wo du da lang gehen konntest, theoretisch hätte ich irgendwie so rüberreichen können und irgendwie eins im Kabel rausziehen. Mhm. Ich habe dann eben auch einen von den Mitarbeitern gefragt, wie lange das eigentlich dauert. Weil das muss ja irgendwie alles, das muss ja die Buchhaltung quasi, die muss ja da Wahnsinn sein. Ich würde jetzt da hingehen und an dem Kabel ziehen, wie lange würdet ihr brauchen, um rauszufinden, erstens, dass da was kaputt ist und wie lange würdet ihr brauchen, um rauszufinden, wo es kaputt ist? Ich hätte gesagt, ja, na, sobald ich da das Kabel rausziehe, dann registriert das irgendein Detektor, Sensor, Software, irgendwas. Dann oben im Kontrollraum merkt es einer, der sieht dann auch sofort, wo das ist, funkt runter und quasi im Prinzip 30 Sekunden, nachdem ich das rausgezogen habe, weiß der Typ neben mir schon, da hat jemand ein Kabel rausgezogen und
Wahnsinn.
Kriegt gleich einen auf die Finger. Also das was da abseits von der reinen Physik
und
Ingenieurseite drin steht, da ist noch so viel anderes drin. Also so ein großes Teil bauen, das ist echt extrem. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das macht. Also die Leute, die sowas machen, die müssen echt Also die müssen wirklich, also was man da im so normalen Büroalltag, wenn man da genervt ist, ich glaube, die müssen da echt irgendwie noch ein ganz anderes Nervenkostüm haben, die Leute, ja, die sowas organisieren.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, es muss halt ordentlich geplant sein. Und der Plan muss halt, noch so ein übrigens Modewort zu Emergenz ist Resilienz. Das ist ja jetzt auch modern geworden, das über Resilienz zu reden. Resilienz kenne ich aus der Psychologie. Das ist, Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Systems, also des Minds, also des Geistes in dem Fall. So habe ich das kennengelernt. Also die Fähigkeit des Minds, auf Störungen zu reagieren und diese Störungen in seinen normalen Ablauf zu integrieren. Das bezeichnet man so grob als Resilienz. Und das ist jetzt eins dieser neuen Modeworte. Jetzt ist auf einmal ist alles resilient. Der Computer ist resilient, der Straßenverkehr ist resilient, die Mutti ist resilient, keine Ahnung was. Ich vermute mal, also letztendlich ist das wie bei jedem anderen Projekt auch. Du musst halt einen Projektplan haben, in den du einfach ein paar Puffer eingebaut hast, die du benutzen kannst, um eben Störungen im Ablauf dieses Plans oder dieses Systems irgendwie auszugleichen. Also nicht so, wie sie es in Berlin gemacht haben mit dem Flughafen, wo sie ja überhaupt kein Projektmanagement gehabt
haben. Das sollen immer die Zerrleute hinschicken, dass die das machen.
Ja, eben. Oder überhaupt irgendein Projektmanager hätte da drauf gucken müssen.
Nee, dass die Zerrleute machen, das bauen die im Flughafen und mit dem übrigen Geld machen sie noch einen Beschleuniger drunter.
Ja, genau. Und das stimmt eigentlich. Genug Kohle ist da versenkt. Ne? Und das skalierst du dann halt wahrscheinlich einfach nur hoch. Und ich glaube, du musst einfach nur abgebrüht genug sein, um zu sagen, ja klar, machen wir das mit 15 Milliarden Euro und einer Milliarde Arbeitsstunden. Kein Problem.
Ja.
Also da muss man schon, ja, wie du sagst, ein enormes Nervenkostüm haben. Ja. Einer der schönsten Sätze, die ich die Tage gelesen habe aus dem Wissenschaftsbereich, lautet, der ungeschulte Geist ist nicht gern allein.
Das habe ich auch gelesen, habe ich aber nicht in meiner Liste aufgenommen.
Die Elektro,
gedacht, der Psychologiekram, den
machst du. Den mache immer ich, genau. Es gibt eine sehr schöne Elektroschockstudie, auch wieder amerikanische Wissenschaftler, die das gemacht haben, haben sich angeguckt, wie die Menschen in der Lage sind, allein zu sein und nichts zu tun und ihren Gedanken nachzuhängen. Haben also ein paar Probanden in einen praktisch leeren Raum, also einen reizarmen Raum gesetzt und haben
gesagt, das ist auch nicht irgendwie Walkman hören oder so.
Genau.
Das Dings hören ist einfach genau. Nix.
Setzt euch einfach mal dahin und sitzt mal da eine Viertelstunde und hängt mal so euren Gedanken nach. Denkt mal einfach so vor euch hin, guckt die Wand an, macht irgendwas. Und die meisten, die da rauskamen, haben gesagt, war total unangenehm. Ach. Dann haben sie ihnen gestattet, Smartphones zu benutzen. Ein Teil von denen hat sogar gesagt, ich habe sogar heimlich mein Smartphone benutzt, weil ich es nicht ertragen habe. Dann haben sie ihn erlaubt, Smartphones zu benutzen und haben die haben von Anfang an die Smartphones dabei gehabt. Was sie danach gemacht haben, ist, sie haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sich selbst Elektroschocks zu geben, wenn es ihnen zu langweilig wird. Was schon mal irgendwie sehr bizarr ist. Und haben erst den Elektroschock demonstriert, da haben alle Probanden gesagt, au, das war unangenehm. Dann haben sie es in den Raum gesetzt, haben den Elektroschocker mitgegeben. Und stellt sich raus, dass die meisten dieser Probanden sich Elektroschocks gegeben haben. Und zwar nicht nur wenige, sondern 12 von 18 Männern und 6 von 24 Frauen. Das ist schon mal ein echt hoher Wert. Und ja, die kamen halt nicht damit klar, dass sie einfach in Gedanken nachhängen sollten, konnten das nicht, waren irgendwie nervös, sind unruhig geworden und wenn sie sich dann Elektroschocks gegeben haben, haben sie wieder ein bisschen was gehabt, worauf sie fokussieren konnten. Und die Wissenschaftler leiten davon ab, dass wir deshalb uns so gerne mit Meditation und sowas beschäftigen, weil nämlich der menschliche Geist anscheinend nicht in der Lage ist, sich längere Zeit nur mit sich selbst zu befassen, ohne dass man das trainiert. Und trainieren tust du das halt, indem du Meditation lernst. Darum, der ungeschulte Geist ist nicht gern allein.
Ja, also ich weiß nicht, ob es unbedingt Meditation sein muss, aber du musst halt einfach was haben, über das du nachdenken kannst. Also wenn gerade irgendwie jetzt zumindest genau. Auch in dem Bereich der Wissenschaft, wo ich gearbeitet habe, da sitzt man, ist jetzt so, dass man irgendwie ständig nur da sitzt und nachdenkt. Aber es kommt doch immer vor, dass man sich halt irgendwie am Schreibtisch setzt und dann irgendwas gemacht hat und sieht dann, okay, jetzt muss ich da mal drüber nachdenken. Dann sitzt mal da und denkt halt mal drüber nach. Und
aber wahrscheinlich ist auch das Nachdenken etwas, was man gelernt haben will, weil Nachdenken ist ja kein wenn das dann das Prozess. Also es ist jetzt nicht irgendein linearer Prozess, der so abläuft, wo du irgendwie so additiv irgendwie immer noch ein Bausteinchen an Erkenntnis auf das andere Bausteinchen setzt, sondern in der Regel ist es ja so, dass du irgendwie auch wieder so eine Informationswolke in deinem Kopf schweben hast, aus der heraus dann irgendwann sich ein plausibler Gedanke
Ja, also
emergiert.
Genau, wenn man resilient genug ist. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie nachdenke, was ich jetzt irgendwie meine Bücher schreibe oder sowas, dann denke ich auch irgendwie drüber nach, okay, wie schreibe ich das jetzt, was schreibe ich jetzt, wie baue ich das auf? Das ist auch so, dass ich quasi halt mein Gehirn jetzt, sagen wir mal so, über mehrere Tage hinweg mit irgendwas vollstopfe. Das heißt, ich lese was dazu, ich recherchiere was und dann irgendwann merke ich dann, ist nicht so, dass ich gezielt drüber nachdenke, aber es ist dann oft so, wenn ich halt dann quasi nichts anderes zu tun habe, wenn ich halt klassischerweise irgendwie in der Dusche stehe oder spazieren gehe oder sonst irgendwas, irgendwann denke ich, dann kommt halt da der Gedanke und das, dann ist er da und dann denke ich drüber nach und dann kommt ein nächster und das ist quasi, und ich merke das auch, also oft passiert es auch nicht und dann weiß ich, okay, da muss ich halt noch ein bisschen mehr Input rein und dann irgendwann ist anscheinend genug drin und dann kommt irgendwann was Vernünftiges raus.
Das ist das, was man als Aha-Effekt bezeichnet.
Aha, okay.
Interessant fand ich noch bei dieser Elektroschockstudie und den Smartphones, dass die Forscher gesagt haben, sie sind sich sehr sicher, dass Smartphones, also die Mediennutzung, die moderne, nicht der Grund dafür ist, dass wir so unaufmerksam sind, sondern dass unsere prinzipielle Unaufmerksamkeit dazu führt, dass wir unsere Mediennutzung so betreiben, wie wir sie betreiben.
Das würde ich auch sagen. Also das ist die Geschichte, wenn das jedes Mal, wenn irgendwo ein neues Medium kam, dann war es immer für alles verantwortlich. Yeah. Das hat nie gestimmt. Also das halte ich halt immer für Unsinn, dass sie sagen, dass das Medium ist jetzt das Böse. Nee, aber es klingt possibel, dass wir haben jetzt einfach mehr Möglichkeiten. Wenn einem früher irgendwo im Mittelalter langweilig war, dann gut, da musste man sowieso arbeiten da. War es nicht langweilig, aber wenn, dann, ja, weiß ich, hab mal halt irgendwie, weiß ich, das Kaminfeuer angestarrt, ich weiß es nicht. Aber gab halt kein Handy, auf dem man rumspielen konnte. Jetzt können wir das, also tun wir es.
Ja.
Ja, um dann zu einem ganz anderen Thema zu kommen. Weißt du, was Topfen ist?
Bitte Topfen, Quark, ja.
Genau.
Das ist auch sehr schön. In Deutschland gibt es dann gelegentlich im Kühlregal, im Supermarkt Topfenquark.
Genau, also Topfen ist quasi das Österreichische.
Ja, Quark, aber
ist das Deutsche.
Es gibt halt Topfenquark.
Genau.
Das ist doch,
das Schöne ist, dass das, also Topfen heißt auf, es hat auch die gleiche zweite Bedeutung wie Quark in Deutschen. Also Unsinn heißt auch in Österreich Topfen. Genauso wie mir sagt
Quark schön.
Zu Unsinn.
Das ist schön.
Ja. Aber um was es eigentlich geht, ist, es gibt das Institut für Korpuslinguistik und Texttechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Was ist denn Korpuslinguistik?
Ich glaube, da hast du quasi, Korpus ist quasi das Gesamtwerk. Das heißt, du hast halt quasi irgendwie so ein digitalisiertes Werk an Büchern von 1900 bis 2000 oder Zeitungsausgaben komplette und dann schaust du halt irgendwie nach, kannst du da halt irgendwie, was ist halt so Datenbankwissenschaft machen, da kannst du irgendwie nachschauen, wie sich Worte verändert haben, wo ist das erste Mal aufgetreten, in welchem Kontext und so weiter, aber da fragen den Sprachwissenschaftler, das weiß ich auch nicht genau, weil Korpus ist halt ein Korpus ist halt eine Menge an Daten, also würde ich das mal so interpretieren, aber vielleicht haben die Linguisten da wieder andere Definitionen. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass hier über die Bedrohung des österreichischen Deutsch durch die bösen Deutschen.
Ah, ja, der Beef also, kommt wieder.
Genau.
Also Österreich als Opfer.
Nein, also das Österreichische wird immer, die Schlagzeile hier in der Zeitung heißt, Österreichisch wird immer Bundesdeutscher, weil natürlich, ihr seid 10-mal mehr als wir. Mhm. Also Deutschland hat 80 Millionen, Österreich nur 8 Millionen. Und natürlich, sämtliches Fernsehprogramm ist halt irgendwie wird auch das, was im österreichischen Fernsehen läuft, ist dann teilweise kommt aus Deutschland und ist halt entsprechend Deutsch, die ganze Kultur halt. Also man ist natürlich, kann sich die österreichische Kultur nicht mehr so abgrenzen, wie es früher noch war. Das heißt, es wird halt alles mehr oder weniger vereinheitlicht und natürlich, die Menschen nehmen halt die Sprache auf. Also zum Beispiel hier ist ein Beispiel angeführt, also wenn du in der Schule die beste Note bekommen hast,
hatte ich mal eins.
Genau, in Österreich bekommt man einen Einser. Also du hast einen Einser bekommen oder einen Fünfer bekommen. Und das schreiben die jetzt hier, deshalb mittlerweile die Jugendlichen eben auch schon oft eine Eins oder eine Fünf sagen. Obwohl, es halt, bei mir war das halt vollkommen normal. Was hast du bekommen auf die Arbeit?
Ein Einser, ein
Zweier, Dreier, Vierer. Mhm. Ja, also. Und sie sagen mal hier, das ist halt quasi für die Sprache an sich nicht so schlimm. Also sie hat gemeint, das Österreichische wird jetzt nicht aussterben, sondern es geht quasi eine Transformation, sagen die. Es wird nicht verschwinden, sondern es ist wieder so hier. Die Präsenz des Bundesdeutschen wird in Österreich weiter zunehmen. Gerade deshalb wird sprachlich charakteristisches Österreich soziosymbolisch noch wichtiger. Was vermutlich heißen soll, dass je mehr deutsche Wörter kommen, desto mehr werden sich einige wenige auf österreichische Wörter versteifen.
Genau, das und das, weil das für sie identitär wirkt dann.
Genau, also ich kann das sowieso nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich ja sowieso quasi immer zweisprachig erzogen bin, weil meine Mutter ist ja Deutsche und ich bin in Österreich aufgewachsen mit einem österreichischen Vater und der deutschen Mutter. Das heißt, ich verstehe perfekt alles Österreichische und das Deutsche genauso. Also da habe ich, glaube ich, jetzt Topfen oder Quark oder Paradeiser oder Erdäpfel oder was da noch es gibt. Da habe ich kein Problem. Aber
wobei Paradeiser ist für viele Deutsche schon ein Problem. Also das ist
Paradeiser ist Tomate.
Ja, ich weiß. Und Erdäpfel ist Kartoffel, das ist klar. Ja. Aber dass Paradeiser Tomaten sind, das hat bei mir auch lange gedauert, bis ich das.
Ja, es gibt ja noch die andere Richtung, also zum Beispiel die Extrawurst. Ja, weiß ich, ob du was unter Extrawurst vorstellen kannst.
Ja, natürlich. Die Extrawurst ist die Sonderbehandlung.
Genau. Nee, in Österreich eine Extrawurst ist. Das ist wie heißt die auf Deutsch diese Wurst? Das ist so eine Art.
Ach, das ist eine echte Wurst?
Das ist eine Wurstsorte, Extrawurst. Die heißt, ist so eine ganz feine, wie eine Lione oder sowas. Also es ist einfach so ein Aufschnittwurst. Mhm. Und das ist halt so die klassische. Wenn du dir das eine Wurstsemmel kaufst, dann ist das immer Extrawurst mit Gurkerl, ja. Und das ist bei uns in Österreich, kannst du auch in jedem Supermarkt und so weiter, du gehst auch hin und sagst mit der Extrawurst-Semmel. Und wenn du das in Deutschland machst, dann schauen die dich alle an. Du sagst, hey, Hecke, bitte eine Extrawurst. Ja, dann.
Das heißt, ich will bevorzugt behandelt werden. Vielleicht klappt's ja, muss man mal ausprobieren. Wäre auch mal ein schönes soziologisches Experiment. Und
also, wie gesagt, das halt, das ist aber natürlich dadurch, dass halt, die Österreicher haben eher weniger Probleme, deutsche Ausdrücke zu verstehen als umgekehrt. Also,
was mich ja immer so irritiert hat, war, dass in Österreich es gibt halt Service, es gibt Service und Service. Das Service ist so ein Geschirrset.
Genau, ja.
Und das Service.
Das ist die Bedienung.
Genau, aber das heißt in Deutschland der Service. Und das hat mich wirklich schon mehrfach richtig aus der Bahn geworfen. Ich dachte, warum verkaufen die im Elektroladen Service? Weil da stand das Service bei uns. Das hat mich, ja.
Ja, von der ganzen Pfannkuchen, Palatschinken, Dings, da wollen wir gerade erst anfangen, Eierkuchen. Das ist
ein einziges Chaos. Wofür ich echt lange gebraucht habe, ist rauszufinden, dass Palatschinken ein Plural ist von Palatschinke.
Ja, stimmt. Also meistens isst man selten eine einzelne Palatschinke oder beziehungsweise wenn, bestellst du auch immer Palatschinken oder Marillenpalatschinke. Ja, obwohl, man sagt auch Palatschinke ab und zu, stimmt.
Und da es ja auch das Wort Schinken gibt und man in Deutschland mit der Palatschinke nichts anzufangen weiß, habe ich halt immer gedacht, okay, es ist die Palatschinke. Also es ist ein Pfannkuchen ist eine Palatschinke. Das war aber auch nicht so.
Ja.
Also wo wir gerade bei kleinen die Bösen was?
Ja, nein, ich wollte nochmal von dem bösen Einfluss der Deutschen auf die Österreicher hätte ich noch eine zweite anschließende Geschichte gehabt.
Oh schön. Du was anderes hast. Bitte. Nee.
In dem Fall war es ein guter Einfluss. Da geht es nämlich um Archäologie. Hm. Und zwar hat man im Mühlviertel, also in Oberösterreich, haben Archäologen so Pfeilspitzen und sowas gefunden und Feuersteinklingen und sowas und haben dann festgestellt, dass die eben nicht dort vor Ort aus Oberösterreich stammen, sondern aus Bayern, aus der Chamer-Kultur.
Chamer.
Und die aus dem Jahr irgendwie 3000 vor Christus und haben halt gesagt, dass wir haben dann noch mehrere Klingen überall gefunden und dann eben nachgewiesen, dass es da eben auch damals schon in der Steinzeit so richtiges Handelsnetzwerk gab, wo da halt quasi so zwischen Bayern und Österreich und auch entlang der Donau, dass da wirklich eben jede Menge so Klingen und so weiter halt irgendwie da transportiert und verkauft worden sind. Was ich immer so faszinierend finde, wenn man sowas rausfindet, weil ich sag, man stellt sich gerade irgendwie so die Steinzeitmenschen oder irgendwelche Typen in Fellen, die mit der Keule irgendwie rumkloppen oder sowas vor, aber ich meine, das waren auch Menschen. Ja, genauso wie wir, die sind halt irgendwie da ihr Leben gelebt und haben halt irgendwie Zeugs verkauft und sind irgendwie von A nach B gereist, um halt irgendwie dort zu schauen, ob man da was verkaufen kann und so weiter. Also das ist halt, ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen Alltag quasi irgendwie archäologisieren ist kein Verb, der Archäologie
jetzt schon
herausfinden kann.
Also, zusammen archäologisieren.
Also nicht nur immer irgendwie rausfinden, hier, wir haben hier einen Tempel gebaut und da ist irgendwie der Gott drauf und der hier. Ich finde es viel cooler, dass man jetzt hier herausfinden kann, dass da halt irgendwie irgendwelche Bayern nach Österreich gekommen sind, um den Oberösterreichern da irgendwelche Feuersteine zu verkaufen. Diese halt irgendwie, und dass es auch die verschiedene Produkte gab und so weiter, ja. Also, dass die irgendwie von dem einen Steinbruch und von dem anderen Steinbruch und so weiter. Also, das finde ich immer cool, dass solche die da mit Einbäumen da über die Donau gefahren sind. Also das fasziniert mich immer, diese Art von Archäologie.
Was halt so schade ist, ist, dass so unheimlich wenig Artefakte nur übrig bleiben, weil natürlich die armen Menschen, die normalen Menschen früher, also auch selbst wenn du ins Mittelalter guckst oder so, die hatten halt so wenig, dass es von denen praktisch keine Artefakte gibt.
Ja.
Das heißt, alles, was du überhaupt nur findest an Artefakten, ist meistens von der Oberschicht. Und daraus abzuleiten, wie gelebt wurde, ist halt fast unmöglich.
Das stimmt.
Das ist immer sehr, sehr schade, finde ich. Und darum sind Kloaken übrigens auch so interessant, weil da, wo die Leute scheißen gegangen sind, sind halt alle scheißen gegangen. Und da kannst du dann halt wirklich auch sehen, wie haben die sich ernährt? Also was haben die gegessen? Und da liegt halt teilweise auch Müll drin. Das ist ganz interessant.
Ja. Und darf ich vielleicht noch, bevor du wieder dran bist, noch
natürlich
eine dritte Geschichte zum Thema bringen? In Österreich
sammelt,
genau. Ja, zuerst hatten wir die Mausversuche. Genau, in Österreich. Es gibt hier in Österreich wird das schau gerade, wie das Institut heißt, die Österreichische Mediathek, ja, die sammelt Videokassetten. Ich weiß nicht, ob du noch Videos zu Hause hast.
Oh nee, die habe ich mittlerweile alle entsorgt.
Genau, und die sammeln immer, also jetzt nicht irgendwelchen Kram, den du im Fernsehen aufgenommen hast, den interessiert ihn nicht, sondern quasi halt private Aufnahmen. Ja, also einfach private Aufnahmen von irgendwelchen hier, ich sehe es jetzt hier aus Wien, also die suchen halt irgendwelche öffentliche Ereignisse in Wien, irgendwelche private Ereignisse, sonst irgendwas, also einfach deine privaten Aufnahmen, damit die halt dann
alte Bilder,
damit die halt archiviert werden.
Schön.
Damit du halt nicht nur das hast, was im Fernsehen in den Nachrichten kommt, sondern halt auch das, was super du halt sonst hast. Also du kannst, wenn du hier so Videos hast, dann kann man die dort einreichen. Du kriegst dann auch, die werden digitalisiert.
Aber nur Österreich.
Also das oder? Ist in dem Fall ist es, glaube ich, jetzt hier sogar wirklich sogar nur auf Wien bezogen.
Okay.
Private Aufnahmen als Beitrag zur Dokumentation der Wiener Stadtgeschichte. Mhm. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das auch anderswo irgendwo möglich wäre. Und du kriegst dann auch, wenn du da was bringst, dann kriegst du auch einen Download für die digitalisierte Aufnahme. Das heißt, du kriegst dann nochmal das Ganze digitalisiert zurück. Und das passt halt gut zu dem, was du gesagt hast, dass man halt irgendwie auch mal den Alltag quasi irgendwie aufzeichnen soll, weil wer weiß, in 50 Jahren freuen sich die Historiker vielleicht, wenn sie dann irgendwie gucken können, was dann irgendwie 1980 die Leute in Wien irgendwie da privat aufgenommen haben.
Für oder Kleidung so getragen haben und sowas, genau. Hast du das habe ich mir, das ist auch nur so an mir vorbeigeflogen, ich habe es nur kurz mitgekriegt und drei Bilder gesehen davon. Hast du von dieser Kamera gehört? Sie haben irgendwo haben sie eine Kamera ausgebuddelt. Eine 70 Jahre alten Fotoapparat, wo noch ein Film drin war, den sie entwickelt haben. Und das waren halt private Aufnahmen eines Soldaten, der bei der Ardennen-Offensive fotografiert hat.
Ich glaube, ich habe irgendwo Ardennen gelesen, aber das liest man derzeit recht oft mit Erster Weltkrieg und so.
Ja, genau.
Aber ich kann mich jetzt gerade, ich habe keine Bilder gesehen davon.
Ich auch nur drei oder vier Stück, die sehr, sehr, natürlich sehr, sehr pixelig, also sehr, sehr körnig waren und sowas. Aber sie waren noch da. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Und meine große Sorge ist ja, dass aus unserer digitalen Aufzeichnungskultur, die wir jetzt mittlerweile hier haben, dass da wenig übrig bleiben wird, weil die Daten nicht integer genug sind.
Also ich habe zum Beispiel von den wichtigsten Bildern habe ich halt alle irgendwie auf Fotobüchern ausgedruckt. Die haben jetzt quasi, liegen zwar alle noch auf irgendwelchen Festplatten rum und werden auch irgendwie Backups und so weiter, aber zumindest ich habe auch früher von meinen alten Fotos, die habe ich halt immer richtig so weiter eingeklebt und beschriftet und so weiter. Weil halt irgendwie so ein Fotoalbum, das hält halt doch ein bisschen länger, hoffe ich.
Also, die Frage ist, wie lange moderne gedruckte Fotos
das
halten.
Das stimmt, das ist eine gute Frage, wie lange das hält.
Das Beste sind halt echt die Dias. Wenn ich mir angucke, mein Vater hat vor 50 Jahren schon Dia-Fotografie betrieben. Die funktionieren immer noch, diese Bilder. Also das ist echt faszinierend. Und auch die ganzen, also was man da halt sieht, das ist halt toll, weil das ist halt eine Welt, die nicht mehr existiert, die da festgehalten wurde.
Ach ja. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu irgendwelchen großen Steinpyramiden und Einmeißeln.
Pyramiden bauen ist sowieso immer eine gute Idee. Ja.
Ein Selfie einmeißeln.
Genau, ja, so hier Georgia Guidestones.
Genau, eine Selfie-Pyramide im Vorgarten jeder.
Das ist eigentlich nicht schlecht. Damit fange ich an, das ist gut. So, genau. Wo wir eben bei bizarren Kleinstländern waren, habe ich auch noch zwei Kurzmeldungen aus bizarren Kleinstländern. Das eine ist eine Meldung aus der DDR.
Zu Berlin meinst du, oder was?
Nee, das ist eine bizarre Großstadt. Eine Meldung aus der DDR. Die HTWK Leipzig, das ist die Hochschule für, ich vergesse immer, was es heißt, Technik, Wissenschaft und Kunst, keine Ahnung, vielleicht auch was ganz anderes, oder Kultur, Trauma, ich war der HTWK Leipzig jedenfalls, da haben halt ein paar Studenten so ein Projekt gemacht über die DDR-Medien, haben sich halt angeguckt, wie die Medien in der DDR so waren und sich verändert haben im Laufe der Geschichte der DDR. Und das Ganze haben sie jetzt zu so einer virtuellen Ausstellung, also eine klickbare Ausstellung zusammengeknuppert. Und das ist ganz hübsch, kann man sich so nebenbei beim Käffchen mal so durchklicken. Ist jetzt keine allzu große Informationsdichte, also ist jetzt nicht irgendwie wirklich die große wissenschaftliche Erkenntnis, die da rausfällt, aber ist ein schönes Projekt, das so ganz nett multimedial aufbereitet wurde. ddrmedien.de, da findet man das. Die zweite Meldung aus einem bizarren Kleinstland lautet: Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, Irland ist unattraktiv. Jedenfalls ist Irland unattraktiv gewesen, und zwar für die Römer. Was ja immer so ein bisschen seltsam war, ist, die Römer sind nach England, haben sich da wirklich mit den Briten die Fresse eingehauen ohne Ende. Aber nach Irland haben sie es nie geschafft. Stellt sich raus, sie haben es nach Irland geschafft.
Ja, da war nichts los.
Haben geguckt, haben gesagt, nee, lohnt sich nicht, das besetzen wir nicht, und sind dann halt nicht mehr nach Irland gegangen. Also das finde ich eigentlich schon eine sehr, sehr interessante Sache. Rausgefunden hat das ein Historiker aus Marburg, der hat einfach alle verfügbaren Quellen mal zusammengetragen.
Ja, ist auch nicht. Wenn jetzt so die USA besetzt, ja auch nur dort was, wo es interessant ist und genau, sich lohnt.
Genau.
Sonst nach Irland gehen die auch nicht. Also.
Ja, es scheint ja wirklich unattraktiv zu, also ja.
Nee, ich war noch nie in Irland, aber ich vermute mal, dass es sehr schön ist.
Es ist wunderschön. Ich war auch noch nie da. Ich kenne auch nur Bilder. Eine Freundin von mir ist so Irland verliebt, dass sie einem davon die Ohren voll heult und ich jedes Mal, wenn sie dann geheult hat, Bilder angucken gehe von Irland und denke, ui, ist das hübsch hier. Aber für den Römer hat es halt nicht gereicht.
Gibt es in Irland viele ungepflügte Äcker?
Natürlich, ich weiß es nicht.
Ja.
Also warte, nee, wie lautet die korrekte Antwort, muss ich ja fragen. Also was bringt die Geschichte jetzt weiter?
Da geht es um Klimawandel und was Bauern dagegen tun können oder nicht, gegen Mikroklimawandel.
Ach.
Ja, es haben hier Wissenschaftler wo waren die her? Von der ETH Zürich. Mhm. Die haben geschaut, also normalerweise, wenn du so einen Acker hast und dann ist er abgeerntet, dann wird er umgepflügt, ja.
Mhm.
Dann werden die ganzen Erntereste, Stoppeln, was da alles noch gewachsen ist, wird er einfach runtergepflügt. Und das hat wieder so diese typischen Erdacker. Mhm. Und das ist machbar in Europa eigentlich überall, mehr oder weniger. Das Ding ist, dass du dadurch quasi die Art und Weise veränderst, wie dieser Acker Licht und Wärme zurückstrahlen kann. Weil du hast zuerst quasi helle Stoppel, Erntereste und so weiter, und danach hast du dunkle Erde. Und die haben das jetzt genau mal gemessen und durchgerechnet und haben gezeigt, dass bei so einem, was sind das, 30%? Ich glaube, es sind 30%. Dass du halt, 50%, ja, also diese Simulationen, die sie gemacht haben, zeigen, dass du bei so einem ungepflügten Feld, also ein Feld, das nicht umgepflügt wird, so klingt es alles gleich, also ein Feld, das so gelassen wird, wie es ist nach der Ernte, dass das 50% größere Rückstrahlung hat, als ein Feld, das umgeackert wird. Und dann haben die geschaut, dass du halt quasi, du kannst jetzt da im Klimawandel an sich, hat das jetzt wenig zu tun, sondern es geht um das lokale Mikroklima, ja, dass du die lokale Temperatur quasi für bis zu 1 oder 2 Grad verändern kannst, je nachdem, ob jetzt deine Äcker jetzt umgeackert werden oder nicht.
Und je nachdem, ob sie hell sind oder ob sie dunkel sind.
Genau. Und das kann halt quasi wirklich halt lokal, je nachdem, ob du da jetzt quasi heiße Sommer hast oder so weiter, kann es halt durchaus einen lokalen, kurzfristigen Kühlungseffekt haben. Also wenn es irgendwo in Italien oder sonst wo oder Spanien irgendwie gerade extrem heiß ist, dann
nicht pflügen.
Genau.
Bin also gespannt, ob sich da irgendjemand dran hält. Wahrscheinlich ja nicht. Ne?
Ich habe keine Ahnung, was es den Bauern, warum man das überhaupt macht, das weiß ich gar nicht.
Was macht?
Ja, warum man das ummerkt. Zum Beispiel hier steht in dem Artikel, dass das zwischen Nord- und Südamerika eben nicht gemacht wird. Da wird eben direkt gesät, auch direkt nach der Ernte auf das Feld mit den Pflanzenresten aufgesät. Aber ich bin jetzt kein Landwirtswissenschaftler oder wie diese
Agrarwissenschaftler.
Ja, genau, so heißt die Wissenschaft, ja. Also die werden vielleicht wissen, warum die Bauern das machen. Vielleicht machen sie es auch nur, wenn man es immer schon so gemacht hat. Keine Ahnung. Ist auch oft so, dass man Dinge macht, weil es halt so gemacht worden ist. Aber das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass halt wirklich so ein kleines Ding, wie halt einfach mit dem Traktor über den Acker fahren oder nicht, das halt durchaus auch Einfluss haben kann auf die lokale Temperatur. Das fand ich interessant.
Wo wir gerade beim Klima sind, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Generationenproblem beschreibt, dass alles, was wir heute tun, mitunter oder höchstwahrscheinlich negative Auswirkungen auf die folgenden Generationen hat. Wir verbrauchen zu viel Umwelt, ganz einfach. Mhm. Wir verbrauchen mehr Umwelt, als uns eigentlich zusteht. Das heißt, die nächsten Generationen haben nicht mehr so viel Umwelt zum Verbrauchen wie wir jetzt. Das ist ungerecht und dieses Problem muss man irgendwie lösen. Jetzt haben diese Wissenschaftler festgestellt, was ist auch ganz interessant, haben halt so Spielexperimente gemacht, ne? Irgendwie in einen Topf irgendwie Kugeln getan und jeder durfte sich welche nehmen und dann wurde halt geguckt, wie altruistisch waren denn die Menschen. Stellt sich raus, derjenige Mechanismus, der Altruismus am besten in eine Population hineinbringt, ist Demokratie.
Aha.
Wenn du, ne, wenn du die Population hast und sagst so, nimm sich mal jeder so viel, wie er meint, dass altruistisch wäre, ja, also so viel, wie du meinst, dass dir zusteht und so viel, lass so viel übrig, dass den anderen auch noch genug zusteht. Funktioniert's nicht. Dann nimmt sich nämlich jeder mehr, als ihm eigentlich zusteht, weil,
so deren Interpretation. Wenn alle bestimmen dürfen, was alle bekommen, dann.
Weil, so deren Interpretation ist, weil halt jeder Angst vor der Übervorteilung hat und darum lieber andere übervorteilt. Wenn alle bestimmen, wie viel jeder Einzelne bekommt, ist es ausgeglichen und niemand wird übervorteilt. Aber es gibt immer Einzelne in diesen Populationen, die sich trotzdem mehr nehmen. Ja, das wiederum deutet darauf hin, dass der Markt nicht in der Lage ist, beispielsweise ein Nachhaltigkeitsproblem zu lösen, sondern dass Demokratie betrieben werden muss, um das Nachhaltigkeitsproblem zu lösen, weil am Markt jeder für sich agiert. Das Problem, was sie haben, also hatte ich ja gesagt gerade, selbst wenn es demokratisch bestimmt wird, wer wie viel bekommt, gibt es halt immer jemanden, der sich trotzdem mehr nehmen will. Das heißt, Demokratie alleine hilft nicht. Du brauchst auch Strukturen, die dafür sorgen, dass alle an diesem demokratischen Prozess Beteiligten sich auch an das Ergebnis dieser Abstimmung halten. Und du musst alle beteiligen. Darum sind diese Klimagipfel immer so scheiße, weil da sitzen zwar alle, stimmen irgendwas ab, aber hinterher gibt's niemanden, der das kontrolliert, dass eingehalten wird, was da abgestimmt wurde, und darum macht keiner, was da beschlossen wurde. Das fand ich total spannend.
Ja, also ich weiß nicht, wie weit man das jetzt quasi dann jetzt frei interpretieren kann, die Ergebnisse, aber das halt quasi die du sprichst davon, dass an dem demokratischen Prozess sich halt viele mehr nehmen, als ihnen zusteht. Ich meine, das klassische Beispiel sind halt die Politiker, die dann halt irgendwie nur deswegen da an dem demokratischen Prozess teilnehmen, damit sie dann irgendwie einmal im Parlament gesessen sind und dann irgendwie ihre Rente kriegen drauf oder sowas, ja.
Na, wobei, also das nehmen sie sich ja nicht unbedingt, ne? Und das ist halt schwierig.
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie weit man das jetzt, wo jetzt da der Interpretationsspielraum ist bei dieser Studie, also was jetzt da genau wer die Beteiligten sind, um die es geht. Also ob es jetzt wirklich um einzelne Bürger quasi geht oder um die aktiv an dem demokratischen Prozess irgendwie.
Um die aktiv dran teilgenommen haben.
Also Parteien, die quasi.
Nein, du bist viel zu weit rausgeschwommen gerade. Du bist viel zu weit rausgeschwommen. Das ist ein Laborversuch.
Wie man das umsetzen kann. Also das ist quasi, es geht quasi so eine Basisdemokratie, weil einfach eine Gruppe von Menschen ist, wo jeder gleich viel Einfluss auf das Gesamtergebnis
hat. Genau. Und wie du das jetzt dahinter strukturierst, ob du jetzt sagst, wir machen das Ganze auf ausschließlicher Basis von Volksentscheiden oder wir machen ausschließlich eine parlamentarische Demokratie oder irgendetwas dazwischen, ist ja letztlich egal, weil der Entscheidungsprozess ja immer ein demokratischer ist. Er muss nur halt durchgesetzt werden. Der Satz, der dann drin stand, war, man verschwendet seine Zeit, wenn die Abstimmungsergebnisse und Vereinbarungen nicht für alle bindend sind.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch ein Problem, dass man diesen Versuch quasi in der Realität umzusetzen. Weil du musst schon, das geht ja quasi davon aus, dass jede Person, die da eben mitmacht an dieser Abstimmung, an dieser Demokratie, dass die quasi ihre Entscheidung selbst trifft. Und
ja.
Das ist ja nicht. Also hast du quasi bei so einer normalen Volksabstimmung hast du da irgendeine Partei, die hetzt oder irgendeinen anderen für irgendwas und die dann irgendwo mit irgendwelchen Parolen, emotionalen Propaganda oder sonst irgendwas halt einfach die Leute dazu bringt, da jetzt irgendwie irgendwas für sich abzustimmen. Also das hat ja dann nichts, meistens nicht mit, das ist ja quasi nicht die Demokratie, um die es da geht in diesem Versuch, sondern halt irgendwie Populismus, Populokratie, keine Ahnung, gibt es sogar ein Wort für sowas, ja. Genau. Also, aber ja, also das ist halt, ich stelle es mir schwer vor, aus diesem Ergebnis was Weitreichendes über den reale
Demokratie abzuleiten. Du musst es durchsetzen. Du musst das, was demokratisch beschlossen wurde, halt einfach nur bindend für alle machen und keine Ausnahmen zulassen, weil immer da, wo du eine Ausnahme zulässt, wird halt jemand alle anderen zu übervorteilen versuchen, weil es immer jemanden gibt, der Angst hat, selber übervorteilt zu werden. Und das hast du ja, das merkst du ja sogar, wenn du irgendwie, ich habe das ja in diesen Hörertalk-Sendungen, die ich da mache, da rufen so oft, immer wenn es um Politik geht, ruft irgendein Honk an und erzählt mir, dass letztens war einer da, meinte, er sei Arbeiter und weil im Parlament keine Arbeiter säßen, wären die Interessen der Arbeiter im Parlament nicht vertreten. Was das sicher hanebüchener Unsinn ist.
Gibt sicher Arbeiter.
Nee, gibt's nicht. Ein oder zwei oder so ähnlich. Nee, gibt's nicht. Es sind praktisch nur Juristen, Lehrer, Beamte, also die Leute, die Zeit haben, um sich
zu beeinflussen. In den Landesparlamenten, ging es um Landes- oder Bundes? Oder?
Das ging um den Bundestag.
Ich kann mich erinnern, irgendwann mal einen gewählt zu haben, der Arbeiter war.
Ah, ja, okay.
Aber das vielleicht war es auch in Österreich, weiß ich nicht mehr.
Und da hast du ja dann schon, da manifestiert sich ja dieses Problem. Der sagt, der behauptet halt, er würde übervorteilt und findet dafür irgendeinen sehr seltsamen Grund. Das stimmt halt nicht. Also es ist halt nicht so, dass die Interessen der Arbeiter nicht repräsentiert werden in diesem Parlament. Das mag sein, dass sie unterrepräsentiert sind, weil natürlich kein Betroffener dabei sind, so, aber wenn sie nicht repräsentiert würden, hätten wir ja ganz andere Verhältnisse. Mhm. Würdest du jetzt aber sagen, das, was da beschlossen wird, das gilt für jeden, Mindestlohn. Ja? Der Mindestlohn ist demokratisch beschlossen. Ja. Und zwar gilt ohne,
auch nicht für jeden.
Genau, und zwar ohne Ausnahme. Ja, jetzt hast du ein paar Ausnahmen gemacht, die fühlen sich jetzt zu Recht übervorteilt. Und werden dann natürlich aus dieser Erfahrung heraus, dass sie übervorteilt werden, bei der nächstmöglichen Gelegenheit dafür sorgen, dass sie nicht übervorteilt werden, indem sie selber übervorteilen.
Ja, sehr klar. Das ist ein Mindestlohn-Ding, dann machen sie zuerst diesen Mindestlohn und dann
irgendwelche
0-Euro-Jobs oder
sowas.
Ja, und dann ist klar, dass das irgendwie nicht funktionieren kann, wenn das eine Gesetz dann quasi wieder eine Lücke für das andere schafft.
Darum, man verschwendet seine Zeit, wenn die Abstimmungsergebnisse und Vereinbarungen nicht für alle bindend sind.
Ja. Genau. So, mein Anti-Scheiß der Woche hätte auch mit Zeitverschwendung zu tun, falls wir schon am Ende sind, oder hast du noch was?
Nee, ich glaube, das war, doch, es gibt noch eine ganz interessante Studie, auch aus den USA, am MIT haben sie untersucht, wie sich das Stadtleben auf Größe und Struktur von Bekanntenkreisen und sozialen Netzen auswirkt. Weil man sagt ja immer, ja, auf dem Dorf, da kennen sich alle, das alles Zusammenhalt, ne, alle soziale Bindung viel stärker. In der Stadt ist es alles so anonym und da vereinsamt man und stirbt dann allein in der Wohnung und das merkt man dann erst, wenn es komisch riecht.
Du hast mehr Potenzial, Menschen kennenzulernen
in der Stadt. So sieht's aus. Aber wie findet man raus, ob das auch tatsächlich verfängt oder nicht? Sie haben sich 15 Monate lang Mobilfunkdaten des gesamten portugiesischen Handynetzes angeguckt. Und aus diesen Verbindungsdaten haben sie ein Interaktionsnetzwerk zusammengestellt und daraus rekonstruiert, wie Größe und Struktur von Bekanntenkreisen sind. Das ist jetzt nicht, ne? Also sagen sie selber in der Studie, das ist natürlich ein bisschen fishy, weil gute Freunde vielleicht nicht so viel miteinander telefonieren und trotzdem viel Kontakt zueinander haben. Nichtsdestotrotz haben sie aber rausgekriegt, dass je größer die Stadt, in der der Mensch lebt, ist, desto mehr telefonische Kontakte hat er, desto häufiger telefoniert er auch. Und die Freundeskreise der Stadtbewohner sind genauso eng miteinander verwoben wie die Freundeskreise auf dem Dorf. Der Unterschied ist, oder die zwei Unterschiede sind, du kannst dir auf dem Dorf nicht aussuchen, mit wem du verwoben oder verbunden bist. Das kannst du in der Stadt tun. Und trotz der Anonymitätsgefahr in der Großstadt gibt es eben, was du eingangs gesagt hast, die Möglichkeit, sich mit sehr vielen Menschen zu vernetzen, weil du einfach viel mehr Menschen, du hast viel mehr Auswahl. Und darum werden deine Freundeskreise sogar noch größer als auf dem Dorf. Und zwar, es gab auch eine sehr schöne Prozentzahl, die ich jetzt auf die Schnelle in meinen nicht finde. Ja, genau, hier. Mit der Verdoppelung der Einwohnerzahl einer Stadt steigt die Zahl der Kontakte um 12% pro Person. Das heißt, je größer die Siedlung ist, in der du lebst, desto größer ist auch dein Netzwerk.
Ja, das überrascht mich jetzt so spontan.
Echt nicht?
Das ist gut, das auch mal
nachzudenken. Genau, ich habe tatsächlich in dem Glauben gelebt, dass man in der Stadt ja total vereinsamt. der ist jetzt raus bei mir. Ich bin durch, nimm den Scheiß.
Ja, also du bist ja Journalist.
Nein, ich bin Entertainer.
Ich weiß. Aber nehmen wir an, du hast einen Presseausweis, du bist Journalist.
Ich habe keinen Presseausweis.
Nicht? Hast du nicht mal gesagt, du hast denn?
Ich habe schon seit einigen Jahren keinen Presseausweis mehr, weil, ja.
Ja, ist egal. Also wenn du Journalist wärst, dann wüsstest du ja, dass du immer ausgewogen berichten musst, ja. Mhm. Also wenn du irgendwie einen Bericht über Klimawandel machst, dann musst du unbedingt auch jemanden einladen, der dir erzählt, dass Klimawandel scheiße ist.
Ja,
und wenn du
einen
Bericht über Medizin machst, musst du unbedingt auch einen Homöopathen einladen.
Genau, das nennt man He Said, She Said Journalismus.
Genau.
Und ist die Pervertierung einer Regel, die im Journalismus gilt, immer auch die andere Seite zu hören.
Genau.
Das heißt natürlich nicht, dass du jeden Hirnriss gegen Wissenschaft stellen musst, was sie sehr gerne machen, sondern das heißt halt eigentlich, dass wenn ich gegen Florian Freistetter recherchiere, dass Florian Freistetter eigentlich ein fieser Drogen-, Waffen- und Menschenhändler ist und ich habe Recherche-Ergebnisse. Verdammt, ich hab's rausgefunden.
Ich muss da was wegräumen.
Also wenn ich diese Recherche mache und dann irgendwann ein Recherche-Ergebnis habe, bin ich verpflichtet als seriöser Journalist auch deine Stellungnahme zu diesem Thema eins. Und das heißt, hör auch immer die andere Seite. Ja. Das heißt nicht, hör auch den Käsemond-Verschwörungstypen an, wenn es um Raumfahrt geht.
Ja, aber ich sag, das kommt halt in den Medien oft vor. Mhm. Da gibt es auch diese, ich weiß nicht, kennst du, da gibt es, kann man noch verlinken, so ein wunderbares Video von SNBC, Theater, glaube ich, ist das, wo sie Both Sides heißt das. Es fängt irgendwie an damit, so typisch amerikanisch, eben mit irgendwie einem Biologen, wo dann als zweite Meinung, als Ausgleich, als damit das neutral ist, eben dann irgendwie der religiöse Fundamentalist da sitzt. Dann geht es halt immer weiter, bis am Schluss dann irgendwie, da ist irgendwie einer, der erzählt irgendwas über Augenoperationen, und dann wird als Alternative jemand angehört, der meint, man kann alle Augenkrankheiten heilen, indem man sich Steakmesser ins Auge sticht. Und dann irgendwie sitzt er dann da mit so einem Messer in dem Auge und schreit Puppen vor sich hin. Also es ist ein ziemlich cool gemachtes Video. Super. Das kann ich dir da schicken. Aber ja, das geht halt, es passiert ziemlich oft, auch gerade bei den Talkshows, da muss dann immer, selbst irgendwie so eine Winzpartei, wie die halt die AfD oder sonst irgendwas, muss halt bei jedem Thema mit dabei sein, mhm, und sonst so weiter. Oder gerade bei der Medizin, du kannst, oder Astrologie oder sonst irgendwas, ja, du kannst irgendwie keine Sendung machen, wo halt dann nicht, obwohl quasi das Thema an sich, jetzt kann ich verstehe es irgendwie, wenn es um Politik geht, ja, dann lebt man halt irgendwie einen von der CDU, einen von der SPD, und die sollen sich halt irgendwie streiten über das Thema, über das diskutieren. Aber in der Wissenschaft ist es nicht so, dass die Wahrheit quasi irgendwo in der Mitte liegt, sondern da ist halt meistens wirklich so, es gibt halt, meistens ist es ziemlich klar, wie die Dinge sind und wie nicht. Mhm. Und da muss man, dann wird halt von den Medien, wenn sie da quasi jedem Klimawandelsleugner oder Homöopathen und so weiter die gleichen Ausmaß an Sendezeit, an Sprechzeit geben, wird halt so eine Gleichheit zwischen Meinungen geschaffen, die nicht da ist. Und ja, der Anti-Scheiß, um den es geht, ist die BBC. Da haben jetzt, Leute, von Mitarbeiter eben auf extra Seminare und Workshops geschickt, damit eben, um das eben aufzuklären, um denen zu zeigen, okay, ihr müsst nicht immer eine, unter Anführungszeichen, andere Meinung einladen. Mhm. Man muss nicht immer die andere Seite hören. Ja, also
die BBC hat es begriffen, dann dauert
es. In dem Sinne, wie du das vorhin erklärt hast, ja, natürlich sollte man immer ausgewogen berichten und so weiter, mhm, aber gerade bei so Sachen wie Klimawandel und so weiter, man muss eben nicht jeder bescheuerten Minderheitenmeinung über irgendwelche, halt der Mond ist aus Käse, Verschwörer, ja, wie du gesagt hast, muss halt nicht das gleiche Forum geboten werden wie den anderen Menschen. Und das hat eben die BBC, macht da jetzt immer anscheinend, der probiert das eben wirklich jetzt auch konsequent halt durchzusetzen.
Das ist schön, das heißt, in spätestens 25 Jahren wird das dann auch im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk angekommen sein. Und der Bayerische Rundfunk wird in seinen Wissenschaftssendungen wieder Wissenschaftsberichterstattung machen. Und vielleicht wird dann auch Arte und Dreisat irgendwann anfangen, nicht mehr diese komischen Esoterikfilme zu senden. Und Anekdoten für Daten zu verkaufen. Das ist ja ein großes Problem, wie ich festgestellt habe.
Das ist genau,
weil das gerade Arte und Dreisat haben aus irgendeinem Grund, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich diese Sender verstärkt sehe, dass es mir so verstärkt auffällt, da kommen immer und immer wieder Filme, die so tun, als gäbe es wissenschaftliche Tatsachen oder zumindest einen Konsens unter Wissenschaftlern eines bestimmten Fachgebiets, wo aber die Wissenschaft praktisch gar nicht zu Wort kommt, sondern immer nur anekdotisch an Leuten entlang erzählt wird, die ja jetzt ganz schlimme Sachen haben, hier Aluminium, ne, Brustkrebs durch, ja, Aluminium, da gab es wieder so einen auch, Film. Ja. Und wenn du diese Filme, wenn es nicht so schrecklich viel Arbeit wäre, eigentlich ist das eine tolle Aufgabe für Kommunikationswissenschaftsstudenten oder Medienwissenschaftenstudenten, einfach mal zum Beispiel den Film Die Akte Aluminium zu nehmen und überhaupt nicht wissenschaftlich daran zu gehen und den zu dekonstruieren, sondern den wirklich mal einfach vom Storytelling her zu dekonstruieren und zu erklären, wie dieser Film den Eindruck erweckt, es gäbe Fakten, wo gar keine Fakten sind.
Das ist vermutlich auch wieder so eine missverstandene Medienrichtlinie, wie die halt immer ausgewogen berichten. Das ist wahrscheinlich, du musst irgendwie über Menschen berichten und nicht
das
über
Dinge. Das ist tatsächlich so.
Wahrscheinlich gibt es auch so eine Richtlinie, die man in der Journalismus-Schule, genau, lernt.
Das ist tatsächlich so. Es ist halt immer besser, eine Geschichte über Menschen zu erzählen, weil dann kann man sich mit den Leuten identifizieren
oder von ihnen abgrenzen. Aber das kann man ja theoretisch auch so machen, dass es vernünftig ist. Man kann auch irgendwie halt irgendwie,
ja, über die aber Wissenschaftler berichten. Aber es ist halt so verlockend. Ja, es ist halt so verlockend, heulende Kinder zu zeigen. Ja, und wenn du dann aber danach sagst, okay, dieses Kind heult zwar, aber es hat überhaupt keinen Grund dazu oder sowas, dann ist das halt doof, dann bist du halt der Arsch.
Es ist halt, es ist halt verlockend. Format,
es ist halt sehr, sehr verlockend.
Heul doch.
Genau, sehr schön. Und ich unterstelle den Kollegen da auch gar keine böse Absicht, sondern ich glaube, die verrennen sich regelmäßig, weil es sich halt so schön erzählt.
Ja.
Weil es halt so schön romantisch ist, die Geschichte zu erzählen von einem Erfinder, der in der Garage die Salbe gegen Neurodermitis zusammengerührt hat, die halt gar nicht hilft. Ja, ist aber die Aussage hilft halt nicht, macht halt nicht so einen schönen Film wie dieses kleine Kind ist komplett in Verbände gehüllt.
Ja,
ich habe noch eine Frage, die gestern Abend irgendwann im Blog aufgeschlagen ist. Eine Frage an den werten Herrn Freistetter.
Ah, ja.
Was genau würde passieren, wenn wir keinen Mond mehr hätten?
Es kommt darauf an, wenn er nie da gewesen wäre oder wenn er von heute auf morgen verschwindet.
Das steht da nicht. Also warte mal, natürlich hätten wir keine Gezeiten mehr, aber was würde sonst noch passieren und was hätte das Verschwinden der Gezeiten für Folgen?
Das ist eine gute Frage. Also einerseits ist die Gezeiten natürlich, wir hätten schon noch Gezeiten, weil die Gezeiten nicht nur vom Mond kommen, sondern auch von der Sonne. Mhm. Die Sonne ist zwar weiter weg, aber wesentlich schwerer. Ich weiß jetzt die genauen Prozente nicht, aber sicherlich so ein Drittel der Gezeitenkraft insgesamt, die auf die Erde wirkt, kommt von der Sonne. Ah. Also Gezeiten gäbe es weiterhin, allerdings nicht so ausgeprägt. Was allerdings passieren würde langfristig, wäre, dass die Erdachse stärker schwankt, als jetzt der Fall ist. Momentan ist die Erdachse ziemlich, die ist 23,5 Grad aus der Vertikalen geneigt und das bleibt die auch mehr oder weniger, also irgendwie 1-2 Grad.
Das macht der Mond.
Der Mond hat die Gravitationskraft des Mondes, hält quasi diese Erdachse fest. Es gibt schöne Computersimulationen, die das zeigen, dass wenn der Mond nicht da wäre, dann würde die Erdachse viel stärker schwanken. Also nicht nur zwischen irgendwie 21 und 25 Grad, sondern halt wirklich zwischen 0 und 90 Grad. Ja? Also die wird jetzt nicht jetzt, dass die irgendwie die Erde wie wild da hin und her taumelt, aber so über ein paar Millionen Jahre hinweg, längeren Zeitraum, wird die halt durchaus stark hin und her schwanken, was dann natürlich auch dramatische Auswirkungen aufs Klima hat, weil unsere Jahreszeiten haben wir deswegen, weil die Erdachse geneigt ist. Mhm. Also wenn die Erde quasi nicht geneigt wäre, sondern wirklich exakt gerade, also exakt senkrecht auf der Bahnebene stehen würde, dann würde es auch die Jahreszeiten nicht in der Form geben, die wir haben. Und je nachdem, wie stark die Erdachse geneigt ist, sind die Jahreszeiten halt mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und wenn das nicht konstant ist, wie es jetzt ist, sondern sich halt ständig ändert, dann hast du halt langfristig auch kein stabiles Klima mehr. Und das, wie gesagt, wenn der Mond nie da gewesen wäre, dann würde sich die Frage stellen, ob sich dann mit so einem instabilen Klima überhaupt höheres Leben entwickeln hätte können oder nicht. Das weiß man nicht. Aber es wäre vermutlich nicht so angenehm, die Erde gewesen für Leben, wie es heute ist. Mhm. Und wenn der Mond verschwinden würde, ja, dann wäre es langfristig, wäre das gleiche Problem. Also das ist die Gezeiten an sich sind jetzt nicht so das Problem, dass das da geht dann ein bisschen schwächer weiter.
Weil was würde denn passieren, wenn der Mond jetzt auf einmal verschwände, würde dann die Erdachse sich wieder gerade ziehen? Oder?
Das ist eine gute Frage. Also wenn der jetzt von heute auf morgen verschwände, da gehen vermutlich jede Menge seltsame Sachen ab. Da müsste man, müsste man diesem What-If Blog stellen. Sagt das was?
Nee.
Den XKCD-Typen kennst du, oder den Comic?
Ja.
Und der macht auch ein wunderbares Blog, das heißt What If, wo halt genau solche Fragen, Leute schicken ihm genau solche Fragen und der beantwortet die. Also teilweise cool. Wirklich vollkommen absurde Fragen, irgendwie, was würde passieren, wenn du irgendwie einen Baseball mit Lichtgeschwindigkeit wirfst oder sonst irgendwelche Geschichten. Das gibt's auch als Buch mittlerweile, das kann ich nur extrem empfehlen, die Seite. Also das müsste man fragen, da ist ja auch Drehimpulserhaltung irgendwie drin, also das ist quasi die Gezeiten des Mondes bremsen die Rotation der Erde. Das heißt, die Erde dreht sich im Laufe der Millionen Jahre immer langsamer. Und aufgrund der Drehimpulserhaltung muss der Rücken der Mond dann quasi immer weiter nach außen. Also wenn da ist der Mond plötzlich weg ist, da ist ja auch irgendwie jede Menge Energie in dem System drin, die muss dann irgendwo hin. Also ich weiß nicht, wo die dann hingeht. Also was da passiert ist, ob dann plötzlich irgendwie, ich weiß ja, kann jetzt auch nicht abschätzen spontan, wie viel Energie das da ist. Ob jetzt irgendwie zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwie von was auch oft gefragt wird, was würde passieren, wenn die Erde von jetzt auf gleich aufhören würde, sich zu drehen? Ja, dann macht sie im Prinzip Flusch und alles ist verdampft, weil halt die ganze Rotationsenergie irgendwo frei werden muss. Also wie gesagt, da gibt es sicher irren Effekte auch beim Mond, aber die kann ich jetzt spontan, ehrlich gesagt, nicht beantworten. Was ich aber noch zum Schluss spontan machen kann, ist mich bedanken. Das, ich habe letztes Jahr wieder ein paar Sachen geschickt bekommen und ich weiß immer nie, wenn mir Leute irgendwelche Dinge schenken, ob sie das tun, weil sie meinen Blog gelesen haben oder über Podcast. Im Blog habe ich mich schon bedankt und beim Podcast wollte ich auch nochmal Danke sagen, falls mir hier jemand irgendwas geschenkt hat. Vielen Dank.
Ich danke auch für all die Geschenke, die gelegentlich hier eintrudeln. Vielen Dank. Und wir danken für die Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.